sagen wir es mal so, ich habe in der Zeit im Heim, glaube ich, nie so viel Sex gehabt wie meinem ganzen Leben danach.
Wie lange warst du dann im Knast?
2 Monate war ich da.
Du warst 2 Monate im Knast?
59 Tage.
Geschlossen? Na, Vollzug. Also ja. Du hattest keinen Freigang.
Ja.
Und dann gehe ich auf dieses Bild drauf und sehe halt wirklich, wie der Loris da unten hängt. Ich habe ihm halt echt einen Dickpick geschickt, ja. Herzlich willkommen, Kalle Zielske. Richtig Schwerverbrecher. Ehemaliger Knacki.
Ehemaliger Knacki.
Im Heim groß geworden. Du bist richtig, ich will dir heute eine Geschichte erzählen, komme ich auch später dazu. Ich habe, kleiner Teaser, ich habe Rasmus letzte Woche aus Versehen einen Dickpick geschickt.
Oh ja, ich wollte...
Hast du schon gehört?
Ich wollte schon eigentlich irgendwann in der Unterhaltung einblenden mit von wegen halt, danke für die Einladung, aber bitte schick mir nicht ein Foto von deiner Micro-SD-Karte.
Hast du die Geschichte schon gehört?
Noch nicht ganz, aber ich will sie gerne im Ganzen hören.
Okay, wir werden
sie gleich... Ich habe extra gesagt, nee, erzähl nicht weiter, erzähl nicht weiter.
Es ist, das war einer dieser Momente, komme ich gleich zu der Geschichte. Kennst du das, man merkt einfach, man hat so lange nicht mehr so gelacht, irgendwie, als diese Geschichte rauskam. Ich habe stundenlang noch gelacht. Ich bin morgens aufgewacht am nächsten Tag. Mein erster Gedanke war, oh Gott, wie dumm bist du eigentlich? Und dann musste ich nochmal dran denken und das war sehr schön.
Das ist wirklich wunderschön, vor allem Rasmus auch was. Also, du hast genau den richtigen auch getroffen, das hätte ja noch viel, viel schlimmer.
Okay, kommen wir gleich zu. Aber erstmal, Kalle, du bist Comedian, du wirkst eigentlich wie so ein Berliner Urgestein. So lange machst du Comedy jetzt auch noch gar nicht, ne?
Also, nee, überhaupt nicht. Seit 6 Jahren, seit 7 Jahren, jetzt im September sind es 7, aber das ist jetzt noch halb, also ich würde sagen 6.
Aber du wirkst so ein bisschen wie der Papa der Szene.
Ja,
ein
bisschen, ne? Weil ich die ganze Zeit immer noch da bin und präsent bin.
Stimmt.
Also meine Uckel ist ja auch noch da und präsent, aber ja. Uckel ist jetzt viel auf Tour zum Beispiel, viel mit Monkey, aber ich bin halt, ich habe immer weiter außerhalb, also ich habe halt spät die Comedy ja gemacht damals.
Ja.
Und so, ich habe immer so Projekte gemacht, wo ich immer was der Szene zurückgeben konnte.
Also du bist ja auch ein richtiger Berliner Comedian.
Ja.
Also jetzt nicht nur für Berliner. Du hast und du hast einen Dackel und bist ein Berliner Original. Du bist eigentlich so ein Mix aus Tom Gerhardt und Harald Juhnke.
Ja. 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 Dann die Perlenkette noch dazu. Und das letztens passiert ist, muss ich ganz kurz erwähnen. Ich bin im Quatsch Comedy Club doch gewesen.
Ja.
Und ich habe an dem Tag beschlossen, dass ich den Dackel mitnehmen werde, um meine Freunde ein bisschen zu entlasten. Und weil ich wusste, okay, im Quatsch Comedy Club könnte das funktionieren mit der eigenen Garderobe, dass er kurz 15 Minuten alleine klarkommt. Oder eigentlich nicht alleine klarkommt. Und dann musste ich aber vorhin nach Schöneberg noch und beim Kollegen diese Duckbox abholen, die wir vergessen haben. So einfach so eine Aufbewahrungsbox aus Stoff, eine schöne.
Wo der Hund drin ist.
Genau.
Wie heißt dein Hund noch?
Dietmar.
Dietmar, ich habe gestern noch überlegt.
Das kommt ja noch dazu. Pass auf, dann rufe ich mir in Schöneberg einen Uber und ich habe schon meine ganzen Sachen für den Quatsch auch an. Also ich habe meinen Anzug an.
Quatsch, Comedy Club ist ein Comedy Club,
ja,
für die Leute, die es nicht kennen. Ja.
Und habe einen Anzug an, Perlenkette, weißt du, geschniegelt und gestriegelt, also geleckt und habe diese Box mit dem Dackel drin, ruft mir einen Uber und dann kommt eine türkische Fahrerin, die so einen Vibe hatte aller Schwester ever.
Ja, ja, die so auch, ist die gerade, die ist wieder raus aus dem Knast, ne?
Echt, ja?
Ja, ja. Die hat wegen Zuhälterei bei dem Knast. Ja. Okay,
so ehrlich. Ja. Und die hatte so einen Schwester ever Vibe und dann steige ich halt ein. Und für sie, was dann passiert ist, das Szenario ist ja, sie hat mich ja dann zum Friedrichstadtpalast gefahren und dann habe ich hinten mit dem Dackel halt diskutiert und bin so, Dietmar, pass jetzt mal auf. Und ich dachte mir dann irgendwann, boah, die geht nachher nach Hause und erzählt so, boah, sie hatte heute den schwulsten Allmann. So ein Typ in Schöneberg im Anzug mit Perlenkette und seinem schwulen Dackel Dietmar. Also, die hat ein richtiges Szenario im Kopf gehabt, auf alle Fälle. So.
Ich glaube, als Taxifahrer sich so richtig krasse Sachen.
Ja.
Ich hatte immer mal den Traum, den man sich ja eigentlich mittlerweile mit Uber leicht verwirklichen kann, einfach mal am Wochenende Taxi fahren.
Ja, aber beim Uberfahren ist nochmal anstrengender, glaube ich.
Ja?
Ja, da hast halt
also, anstrengendere Leute, meinst du nochmal?
Ich glaube, ich kenne einen Taxifahrer, der ist bei mir, bei meiner Stammbar ist der auch Stammgast.
Mhm.
Und der fährt seit über 30 Jahren Taxi in Berlin.
Ja.
Und der hat Geschichten zu erzählen, auch immer. Und
weil ich verhalte mich im Taxi auch immer so, als ob da niemand anderes sitzt. Also auch wenn man am Telefon ist. Man tut immer so, als ob das, wahrscheinlich sind die relativ diskret, aber wenn da, ich habe auch schon Taxifahrer gehört, die mir gezählt haben, so ich habe letztens hier Bushido gefahren, ich habe letztens den Politiker im Auto gehabt, den habe ich da zum Hotel gefahren mit seiner Escort oder die Geschichten werden dann ja schon rausgehauen. So anonym ist dann doch nicht.
Aber inhaltlich nicht, aber man denkt immer, das ist so das Barkeeper-Syndrom, glaube ich.
Ja.
Du, weißt du, wenn du am Tresen sitzt, der Barkeeper steht direkt neben dir und du unterhältst dich mit dem Kumpel. Wie oft sich Leute früher vor mir, als ich Barkeeper war, über so Steuerhinterziehung und so ein Kram unterhalten haben. Also so richtig, krasse, böse Sachen. Oder wie sie ihre Frau betrügen oder und ich bin so daneben, poliere mein Glas und bin so, okay.
Ja. Kann man mal kurz einwerfen. Und hat Dietmar sich benommen in der Garderobe? Hat das funktioniert?
Nee, Niklas Siepen musste sich dann um ihn kümmern.
Niklas Amlenk hat sich um ihn gekümmert.
Niklas Siepen.
Ah, okay.
Niklas Siepen, das Problem war wirklich, dass Dietmar halt nicht alleine sein kann. Der checkt sofort, wenn ich nicht da bin. Und dann fängt er an zu schreien. Also richtig zu schreien.
Zu schreien?
Der macht nicht nur einfach, sondern er macht so, so richtig, richtig schlimm.
Okay.
Unfassbar schlimm. Und deswegen kann er halt auch nie alleine sein. Ich kann nicht ins Kino gehen, sonst was. Das ist jetzt nicht ein Kleinkind einfach.
Und der ist 16 oder sowas?
18.
18? Ist vielleicht, habt ihr mal euch informiert für das Guinness Buch der Rekorde oder irgendwas?
30.
30.
Na, da habe ich richtig Angst vor jetzt, wo ich denke so, ich habe ja auch in meinem neuen Solo ist ja auch eine Nummer drüber, eine längere, wo ich drüber rede halt auch, weil es mich ja so, wir haben ihn jetzt seit 4 Jahren aus dem Heim adoptiert und damals war das so, der ist halt alt, der ist krank, der macht nicht mehr so lange. Und da war so der Gedanke mit, ja, dann soll er lieber bei uns zu Hause sterben, als im Heim, weißt du, dann soll er, das ist so als Hospiz agieren.
Du kannst ja die Schulter, du hast ein halbes Jahr Arbeit, holst dir aber sehr viel Schulterklopfer von den Leuten ab, was du für ein guter Mensch bist.
Genau.
Und jetzt hast du noch 10 Jahre.
Der ist mit 15 verstorben, so 15 Jahre, ja.
Ja. Oh, hast du ihm aber noch mal, noch mal ein schönes halbes Jahr gemacht.
Genau. So.
Und jetzt hängst du da. Jetzt ist es
einfach 4 Jahre, ich war nicht mehr im Kino, ich kann mit meiner Freundin, wir können nicht vernünftig in Urlaub fahren oder sowas, also irgendwer muss ja mal auf den Dackel aufpassen.
Ja.
Und der kann halt nicht bei jedem bleiben. Der kommt bei der Schwiegermutter klar, also bei meiner und bei einer Freundin noch irgendwie bei ein, zwei von Lizzie, aber sonst.
Krass, ich habe auch manchmal den Gedanke, dass ein Hund eigentlich fast noch mehr Commitment ist als ein Kind.
Kann gut sein, also, weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Kind gehabt, ich kann den Vergleich nicht bringen.
Kinder sind schon auch, meine Tochter kommt jetzt auch langsam in die Pubertät, ich bin heute um 7:15 aufgestanden und die Kinder haben sich als Lunch für die Schule Carbonara gewünscht. Ich habe um 7:15 in der Küche gestanden und Carbonara gemacht und die Kinder waren jetzt nicht so dankbar. Die sind nicht so, oh toll, toll, dass du unser Vater bist.
Wie, du hast den Carbonara gemacht, dass sie das mitnehmen in die Schule?
Ja, dass sie es mitnehmen. Ja, die haben bis 15:30 Schule und in der Kantine ist das Essen so scheiße.
Ja, aber Spaghetti, Carbonara. Früher gab es bei uns eine Stulle mit Brot einfach,
ja,
oder?
Ja, weil ich, ja.
Spaghetti, also aber auch so richtig Carbonara, so richtig mit,
okay. Mit Ei und Sahne. Ich habe es auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht. Man muss eigentlich das Nudelwasser ein bisschen mit reinmachen für die Stärke. Aber ich glaube, es ist okay geworden. Ich habe Spaghetti heute um 7:15. Das machst du für Dietmar nicht um 7:15 Spaghetti Carbonara.
Nein. Ich schneide ihm aber das Fleisch ganz klein, damit er sich nicht verschluckt und so.
Aber muss man mit dem noch spazieren gehen? Oder?
Nein. Also der will nicht mehr großartig spazieren. Also der hat nach 5 Minuten keinen Bock mehr.
Also, lass mich in Ruhe. Ich bin seit 18 Jahren.
Ich wollte eigentlich nur pinkeln und kacken, können wir jetzt wieder rein. So. Manchmal macht er das auch, dass er wirklich rausrennt. Das war, als wir im Garten waren, auf dem Grundstück von meiner Schwiegermutter. Im Sommer über war halt einfach so, dass er einfach nur auf dem Bett raus ist.
Ja.
Oder von der Couch runter, dann ist er raus, pinkeln, kacken und dann ist er ganz schnell wieder rein.
Das hat man vielleicht Hunde offensichtlich nie gefragt. Meinst du, es gibt einige Hunde, die denken, ach scheiße, jetzt möchte ich wieder spazieren gehen.
Vielleicht habe ich gar keinen Bock.
Vielleicht haben wir gar keinen Bock. Einfach so nach, so, Leute, so, ihr habt mich, gerade so ein, wie heißt die, Corgi oder so.
Ja.
So Leute, ihr habt uns jetzt so gezüchtet, dass wir einfach so eine Wurst sind mit so kleinen Beinen. Ihr habt kein Bock, ein Stöckchen zu holen.
Nee.
So, was soll der Scheiß?
Aber krass ist ja, dass der Dackel eigentlich von der Zucht her, was ich dann so rausgefunden habe über die Jahre, weil ich mich damit beschäftigt habe, soll mit so die zweitaggressivste Zucht, also Brut sein,
echt?
Die es gibt.
Wurden die zum Jagen auch benutzt wahrscheinlich, ne?
Ja, unfassbar krass. Die Dackel sind dafür, dass sie in so einen Fuchsbau reingehen.
Stimmt.
Und so Dachsbau und so. Und die haben früher Dackel dazu benutzt, im Rudel haben die dann Wildschweine erlegt.
Echt?
Mhm. Es gibt so alte, also nicht Videoaufnahmen, sondern es gibt so halt alte Berichte in Büchern und so weiter mit so Illustrationen dazu, wie dann richtig erklärt wurde. Die waren dann so, ich weiß nicht, ob du es kennst von Orca-Wale.
Die jagen auch im Rudel, ne?
Genau, und dann ist immer so, dann gehen zwei vorne an die Kehle, ein paar gehen dahin, um zu irritieren. Und so machen die Dackel das auch. Dann gehen ein paar vorne in die Kehle beim Wildschwein, dann hinten in die Beine rein und so. Und dann jagen die halt im Rudel, können die halt ein Wildschwein erlegen. Und
Dackel sind eigentlich die Orcas, die Orcas der Erde, die Orcas der Wälder. Man nennt sie auch gefürchtet, im Rudel gefürchtet.
Ja. Da kommt jetzt so mein Film raus, Free Dietmar.
Free Dietmar. Dietmar hätte vielleicht auch das Problem in Zehlendorf mit dem Wildschwein, mit dem Löwen.
Der hätte das geklärt.
Der hätte den erlegt. Ja Mensch, richtig nice. Hey man, Cannabis ist legal jetzt bald. Was ändert das für dich?
Oh, das ändert ganz viel für mich.
Echt?
Ja, weil für mich ändert sich das alleine schon. Ich werd ja auf dem Weg nach München, wenn ich alleine regelmäßig kontrolliere. Also einmal ist mir passiert, dass ich dreimal innerhalb von 2 Stunden kontrolliert. Also beim ersten Mal war es so, okay, die kontrollieren mich, haben nichts gefunden, konnten halt auch nichts finden.
Wo war's?
War ein Hof.
Achso, nee, wo du das versteckt hattest oder du hattest nichts dabei.
Ja, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte.
Die in irgendwelchen Körper. Darfst du nicht erzählen? Nee,
ich hatte nicht. Okay. Also kann ich noch nicht. Also, das ist eine zu lange Geschichte auf alle Fälle. Und dann bin ich mit dem Zug wieder rein und fahre im Zug und auf einmal wirklich, ich sitze 5 Minuten im Zug, kommt so ein Typ an, so, ist kein, also optisch kein Polizist, weil ein Zivil, und kommt halt an, sieht mich, bleibt stehen, geht wieder zurück und ist so, Ausweis raus, holt den Ausweis raus, meinst du so hier? Und ich so, ey, nee, meinte ich so, ruft eure Kollegin Hof an, wie Faxendicke. Ich packe nicht nochmal meine Tasche aus. Ich habe meine ganze Tasche, vor allem das war, ich weiß noch, als ich damals das dreimal kontrolliert wurde, hatte ich meine Tasche zum ersten Mal so gepackt, wie ich sie so von TikTok-Videos kannte, mit, du kannst sie so ganz cool packen, damit ganz viel reinpasst.
So, so eingerollt.
Ja, und
so,
eingerollt und da, T-Shirt, ne? Und hier und da und so. Weißt du, ich war so voll stolz auf mich, dass ich das so alles so kurz
und dann haben die alles rausgerupft. Ja, haben
mich so angepisst. Und dann meinte sie den, ruft den an. Und dann hat er wirklich mit so einem kleinen Telefon, mit so einem Drogendealer-Telefon mäßig, da angerufen und meinte so, okay, ja, passt alles. Und dann in München, ich komme an, direkt auf dem Gleis auch. So, hier, das ist nicht so easy, euer scheiß Ernst.
Die sind ja unentspannt in Bayern, ne?
Ja, weil der Sehen, der Zug kommt aus Berlin. Damals hatte ich noch ein Septum drin und mein Schnauzer auch noch. Weißt du, Septum, Schnauzer, Cap nach hinten rum irgendwie. Da waren die so, komm, nee, der ist es.
Da packt die Rasterfahndung zu.
Ja.
Sofort, zack, zack, Zug aus Berlin. Der sieht so aus, als ob er Gras dabei hat.
Ich dachte früher immer, Rasterfahndung ist was Rassistisches, war.
Ach so, wegen Rasters. Mhm. Passt auch.
Also wegen Rasterlocken.
Ja, ja, wegen Raster, ja. Nee, wegen Raster. Ne? Wegen.
Weil ich das nur vom Kumpel mal das erste Mal gehört hatte, der meinte, ja, die machen jetzt wieder Rasterfahndung in der Heide. Und ich war so, egal.
Wie viele Jamaikaner gibt es denn da? Ja, also,
okay, muss man das so sagen? Also.
Nee, Rasterfahndung, ja. Was es ja de facto immer und überall gibt, natürlich.
Ja. Jetzt ist die Legalisierung für mich praktisch. Ich kann jetzt einfach, du darfst anscheinend ja 25 Gramm bei dir haben. Und ich denke, nie 25 Gramm bei mir, also wirklich.
Das ist eigentlich auch eine Regelung, die schon irgendwie Dealer schützt. Weil Dealen ist, also wie ist die Regelung jetzt? Du darfst konsumieren, du darfst auch selber anbauen.
Ja, aber du darfst nicht dealen.
Du darfst nicht dealen und nicht kaufen.
Das ja, aber wie wollen die uns beide nachweisen, wenn wir auf der Straße stehen und ich gebe dir jetzt einfach 25 Gramm
ja,
und du hast mir das gepaypoint oder sowas?
Also, sorry, ich habe ihm einen geblasen, dafür ist das. Weil das ist ja erlaubt.
Nee, ich gebe dir das einfach wieder zurück. Du hättest mir vorher gegeben, hast gezeigt, guck mal, das ist mein Gras. Oder ich habe es jetzt einfach nur gegeben, um zu zeigen, guck mal, das habe ich da gekauft. So, ja. Und die müssen uns auch erstmal beweisen, dass hier wirklich ein Handel stattgefunden haben. Im Girlie sind jetzt alle, also die Girlie haben jetzt einen Vorteil einfach nur. Die müssen den Scheiß nicht mehr verstecken irgendwo.
Wenn das stimmt.
Die können ja 25 Gramm.
25 Gramm ist vor allem an Gras.
Das ist ein Wert für 250 Euro. Das ist richtig viel.
Das, und vor allen Dingen, es wird ja nirgendwo, nicht so wie in den USA, dass man jetzt legal irgendwo was kaufen kann.
Nee, nur in den Social Clubs.
Man darf jetzt so einen Grasanbauverein.
Genau.
Das ist auch das Deutscheste überhaupt wieder. Natürlich gibt es einen Verein dann.
Ja. Wo,
und man. Aber die
der nicht sind gewinnt, wir doch mal ehrlich, gewinnorientiert arbeiten darf.
Die meisten Leute werden doch nicht das Gras sich jetzt anfangen, selber anzubauen. Die werden das doch weiter bei ihren Tickern besorgen, natürlich, oder? Also, es ist ja auch gar nicht so unkompliziert, glaube ich, Gras gut anzubauen, oder?
Nee, gar nicht. Ein Kollege hat sich damit mal ganz doll beschäftigt. Das fand ich auch sehr praktisch für mich, weil ich nicht auf der Straße, also nicht mehr so über unbekannte Ecken irgendwie mein Gras herhaben wollte.
Das ist ja auch immer potenter, das Zeug, oder?
A, das, dann B, kommt immer öfter jetzt raus. So, ich gucke mir mal diese Drug-Checking-Ergebnisse an von dem einen Ding hier in Berlin. Mhm. Die posten ab und zu immer auf der Webseite so ein paar Sachen. Und was halt so teilweise auf Gras raufgesprüht wird, um das irgendwie halt noch krasser zu machen, irgendwelche synthetisch. Die haben mittlerweile rausgefunden, dass da synthetisches Zeug auch aufgesprüht wird, was so in Spice drin war, dieses synthetisches Gras, was, ja, was so. So, und das wird jetzt irgendwie halt wird flüssig dann raufgesprüht, damit es halt noch mehr psychoaktiver Ballert wirkt und so, und damit Leute halt immer zu dem Dealer anscheinend zurückgehen, keine Ahnung.
Das ist sowieso der Trend bei allen Drogen, ne? Also jetzt irgendwie bei Koks und Meth irgendwie, dass jetzt Fentanyl reingebracht wird oder andere Substanzen. Ja, es ist, das schwappt rüber aus den USA. Man muss jetzt auch alles selber anbauen.
Also ich habe mich auch immer gefragt, wo liegt das Problem da drin, Kokain selber anzubauen? Ist es wirklich die Masse?
Ich glaube, das wächst ja wirklich nur in Südamerika da im Dschungel an.
ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du hier im Tropical Island einfach mal oder mit einem Gewächshaus.
Ja, aber wenn das doch möglich wäre, dann hätte man doch schon vor langer Zeit das Leute mal gemacht. Das scheint nicht so. Und ich glaube, man muss richtige Mengen. Das sind ja wirklich nur diese kleinen Blätter, die eingekocht werden. Ich glaube, du brauchst riesige Felder. Aber wenn es möglich wäre, das in Afghanistan anzubauen, ist es ja wohl nicht. Also Kokain kommt ja immer aus Südamerika.
Ja.
Glaube ich, ja.
Ja, ich
also Mexiko, Kolumbien, ja.
Das habe ich schon immer gefragt. So also oft bei der Runde auch irgendwo in der Kneipe drüber.
Kalle, vielleicht ist einfach noch nie jemand auf den Gedanken
gekommen. Vielleicht bist so du der. Albern, du bist so der Erste, der.
Schön, ich kaufe mir ein schönes Tropical Island.
Tropical Island, Shopify Shop. Und dann gib ihm.
Ja, also ich weiß nicht. Es wäre so geil, stell dir mal vor, deutsches Kokain. Das wäre das beste Kokain der Welt irgendwann. Das ist so deutsches Kokain. Also
Demeter.
So, mit, ja, das ist deutsches Kokain, da ist die Norm drin.
Mit Demeter-Siegel.
Ja.
Mit Demeter-Siegel. Güteklasse 1 oder 4. Ja, dieses Kokain ist. Hast du mal gesehen, es gibt so YouTube-Reportagen, wo man sieht, wie das hergestellt
ja,
wird?
Ja, bei TikTok. Oh, Alter. Da hat mir der Kollege Ewald hat mir da bei TikTok was zugeschickt, weil der war in so einem Rabbit Hole bei TikTok drin. Ja. Und da meinte er, kannst du die ganze Dokus da auch angucken. Ich so, Digga, wie du sitzt, wirst du jetzt liegst in deinem Bett oder auf deiner Couch mit dem Handy da und guckst die ganze Dokus an. Und er so, ja, Tag später, ich liege in meinem Bett und gucke die ganze Dokus an. Und ich denke so, ich habe einen Fernseher, ich habe ein Tablet, ich habe alles. Nein, ich muss mit meinem scheiß Handy auf einem Hochformat.
Ja.
In einem Querformat mir eine Doku an, weißt du? Also so, wo ich mir denke, so, wie viele Schritte habe ich gerade zurück wieder gemacht in der Evolution vom Handy-Display?
Irgendwann wird es, unser Körper verändert sich ja auch, ne? Irgendwie unsere Daumen werden sich evolutionär verändern.
Ja, was denn das hier sein soll zum Beispiel? Diese Einkerbung hier, siehst du die?
Ah, okay.
Die kommt von der Handyhaltung.
Das in der...
Angeblich.
Das in der...
Weißt du, dass du immer das Handy so hältst. Und dann kriegen wir hier diese Einkerbung. Das glaube ich aber nicht.
Weil das heißt, noch drei oder vier Generationen haben wir einfach so einen Daumen, der einfach so ist. Der ja, aber das ist richtig eklig, so in so Fässern mit Benzin drin.
Ja, und dann auch, was machen sie rein?
Und Beton wird da, Zement wird da reingemischt.
Und ne? Um das zu trennen wieder, um diesen Beton dann wieder von dem anderen zu trennen, machen sie ja Rohrreiniger rein.
Ah, oh,
so, was ist so eine schöne gute Kappe voll Rohrreiniger kommt dann rein oder was wird ja auch genommen? Batteriesäure wird auch genommen, um das wieder aufzutrennen irgendwie.
Schön. Naja, aber es ballert geil. Es ballert geil. Was wäre eigentlich die, wenn du bist auf einer einsamen, muss nicht auf einer einsamen Insel sein, bis ans Lebensende, du darfst nur eine Substanz konsumieren, die dich irgendwie high macht. Also Koffein, Alkohol, Gras, Koks, alles mit drin. So, was wäre die Substanz? Darfst du nur eine aussuchen? Nikotin.
Also eigentlich ist ja schon Gras eine ganz gute Sache. Aber das Ding ist, die Toleranz wird mir da zu schnell wieder zu, weißt du? Und dann wird man ja auch so müde davon. Für so eine einsame Insel wäre halt Kokain unfassbar praktisch, damit ich halt produktiv bin. Dann wäre ich meine Hütte in einer Woche fertig, weißt du?
Die Hütte fertig, sitze da wie...
Wenn ich kiffen würde, dann hätte ich höchstens eine Hängematte nach einer Woche, weißt du? Wenn überhaupt.
Und verdurstest irgendwann. Ja. Weil du nicht rechtzeitig Wasser besorgt hast, gesammelt hast.
Also das Praktische ist, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, wäre das Kokain halt praktisch. Ich wäre nicht der Typ, der allen anderen auf den Sack geht mit, ich habe eine richtig gute Idee für dich, dass man richtig was so die ganze Zeit in meinem eigenen Wahn halt drin.
Lass mal Beachvolleyball spielen, lass mal Sport machen.
Die ganze Insel gentrifiziert.
Ja, lustig. Du hast ja auch ein paar lustige Koks-Taxi-Geschichten. Ich habe auch eine. Als ich das erste Mal so ein Koks-Taxi benutzt habe, ich kannte halt die Etikette nicht. Und ich setze mich da rein und er so, hey, wie geht's? Wie kann ich dir helfen? Und ich so, ja, mir geht's gut. So ein bisschen von meinem Tag erzählt. Und er so, okay, cool. Und sonst? Was machst du so? Also er wollte halt nicht sagen, so wie viel möchtest du haben? Ne? Weil er weiß ja nicht, wer da sitzt. Und hab ich ihm dreimal das erzählt, was ich dann irgendwann sagte, so, ich muss dir sagen, was ich will. Ja, ich möchte Kokain haben. Sind wir schon viermal um den Block gefahren. Das war auch ganz schön aufregend, das erste Mal.
Ja.
Aber irgendwann, ich vermisse den auch ein bisschen. Ja, man baut da irgendwie auch, ja. Ich hatte so eine Zeit, wo der relativ häufig vorbeikam. Der war auch immer unglaublich nett zu mir, muss man sagen. Wer weiß warum. Aber es war echt ein netter Typ. Manchmal hat das auch gewechselt und dann war ich ein bisschen traurig, da ich sage, wo ist denn der Kollege, der macht es nicht mehr.
Das ist wie mit, ich weiß nicht, ob das auch mal irgendein Comedian mal irgendwann mal auch hatte als Material oder sowas, aber dieser Punkt, dass ich frage mich manchmal, ob mein also Drogendealer denkt, er wäre mein einziger Drogendealer. Weil ich habe ja zum Beispiel eine Nummer über auf der Bühne über Koks-Taxi. Und jetzt war das aber so, dass diese Geschichte besteht eigentlich aus zwei unterschiedlichen Koks-Taxis, weißt du?
Und die haben das gehört?
Und beide haben diese Geschichte gehört und beide sind der Meinung, ich hätte nur über sie geredet.
Ach, lustig. Du willst sie nicht, also wie, du willst sie nicht betrügen?
Ja, also, beide waren sogar vor Ort. Die haben vor Ort das im Theater gesehen, in den Wühlmäusen.
Beide zusammen?
Ja, beide waren.
Und die wussten nicht voneinander?
Nein, die kennen sich nicht. Die haben sich auch, glaube ich, noch nie gesehen. So.
Musstest du, wie wenn du eine Freundin betrügst, musst du dafür sorgen, dass die sich nicht treffen. Ich habe das gleiche, ähnliche Thema mit, das hat sich so entwickelt, ich habe zwei Putzfrauen.
Ach.
Ja.
Die eine putzt dir nicht gut genug und du traust dich nicht, die zu entlassen.
Nee, die eine war mal im Urlaub oder konnte nicht und dann kam noch eine andere und dann habe ich jetzt beide, ich habe eine, die ist häufiger hier. Ich hoffe, die hören das nicht, aber die sprechen nur Spanisch beide. Lustiger, die sprechen beide nur Spanisch, das hat sich so ergeben. Also, dass der Kontakt zu denen zustande kam. Und die wissen auch nichts voneinander. Und ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen. Manchmal denke ich, wenn dann die eine vorbeikommt, die rafft das doch, das ist doch irgendwie alles, die war da jetzt irgendwie zwei Wochen nicht hier, das ist doch viel zu ordentlich dafür. Mhm. Ist doch jetzt, da ist Wäsche gemacht und wie das zusammengelegt ist, das glaubt ihr doch nie im Leben. Wahrscheinlich ist es ihnen relativ egal, aber irgendwie, das ist ja eigentlich das gleiche Ding, dass ich das Gefühl habe, da was beichten zu müssen.
Ja, vor allem ist es eine Dienstleistung. Ja. Aber sobald, weil es ja so in so einem privaten Bereich wiederum ist, ist es auch wie mit einem Friseur. Also, weißt du, ich weiß ganz genau, wie oft ich das hatte, wenn ich irgendwie meinen Stammfriseur hatte und dann hatte der zum Beispiel keine Zeit oder ich habe es dann verpennt und habe dann überlegt, gehe ich jetzt schnell, weißt du, wegen Auftritt oder wegen irgendwie Arbeit, gehst du schnell heute mal zu dem anderen Friseur irgendwo in der Ecke und weißt du, ja, wie soll ich denn dem anderen das erklären?
Ich muss dir was sagen. So, ich würde es dir gern persönlich sagen. Aber Friseur ist wirklich eine Sache. Ich war jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Jahre immer bei dem Gleichen. Und wenn es dann irgendwie nötig war und er im Urlaub war, habe ich eher gewartet.
Ja. Ja. Gehst du immer noch zum Gleichen?
Ja.
Weißt du, was du beruflich machst?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Also meine weiß es mittlerweile auch.
Ich bin auch mit ihm befreundet. Der war auch schon bei Auftritten.
Ah, okay. So. Ja. Weil ich habe es... Früher habe ich es den Leuten nicht gesagt.
Okay.
Also ich verkneife das auch beim Uberfahren oder so.
Ja.
Ich weiß noch, im ersten Jahr habe ich mich damit sogar hausieren, so gut wie hausieren gegangen. So, hey, guck mal, ich bin Comedian. Aber jetzt ist so, weil dann fragen die im Uber dann so Sachen und so und ich mir so, ich habe gar keinen Bock auf die Unterhaltung gerade.
Die Frage ist ja auch, ab welchem Zeitpunkt man sich Comedian nennen kann.
Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber wenn die fragen, was du machst, und da zieht es, keine Ahnung, was du irgendwie Stand-up, da zieht es die Witze, und dann sind die immer gleich so, kennst du Kajana, oder kennst du den?
So die ganze alte Garde.
Ja, oder dann fragen die generell, und wie ist es so, verdient man, und kann man davon leben? Und das ist jetzt zum Anfang immer ganz oft so Fragen, die man ja sehr oft beantworten muss irgendwann.
Mhm, immer die gleichen.
Immer die gleichen, und das ist mal mehr interessant, mal weniger interessant, das zu erklären. Es kommt immer auf die andere Position an, finde ich. Also ich hatte mal, es war mal irgendwann bei einer Show, war mal ein Typ da, der war irgendwie ein Freund von einem anderen, der zum ersten Mal aufgetreten ist oder sowas. Mhm. Und der hatte mir unfassbar interessante Fragen gestellt. Also das war so ein richtig gemütlicher Abend mit dem noch, weil der hatte so Fragen gestellt, die ich noch nie vorher auch, die mir noch nie jemand vorher gestellt hat in dem Bereich, also zum Job auch hin und so ein Kram, und da war, wo ich dann selber auch drüber nachdenken musste und dann selber mich dann sozusagen halt auseinandersetzen.
Aber dann wird es ja spannend, aber wenn es immer, es sind ja häufig oft die drei gleichen Fragen, immer so, was sind deine Themen?
Ja.
Die zweite Frage ist immer, erzählst du, ist das spontan oder, also erzählst du immer das Gleiche oder immer was anderes? Das fragen ja trotzdem noch viele Leute. Was ja eigentlich gut ist, dass viele Leute das denken, dass das irgendwie...
Ja, das ist ja der Hauptjob,
von uns.
Genau, was gleichzeitig aber unser Negativaspekt ist. Jonas sagt das auch immer so schön. Unsere Stärke liegt ja da drin als Stand-Up-Comedian, dass alles so aussehen soll, als wäre das so leichtfüßig und wir würden es gerade jetzt in dem Just-Moment erzählen. So.
Ja.
Das ist so wirklich so, von wegen, ach, gerade ist mir auf dem Weg hierher passiert, was ich euch erzählen wollte. Und dann ist es so unfassbar funny und und das soll ja so wirken, dass wir zum ersten Mal erzählen. Gleichzeitig ist es aber... wirkt unser Job dadurch schlechter, weil es ja so aussieht, dass es jeder machen könnte, weil wir es ja so aussehen lassen, als wenn es so leichtfüßig und einfach ist.
Es denken auch wirklich viele.
Ey, unfassbar viele.
Und das ist ja auch das Thema mit der Situation, die letztens im Backstage entstanden ist, mit der Frau, die mir da Feedback geben wollte, die mich angegangen ist. Ich glaube, viele Leute erkennen das auch gar nicht als Kunst, weil wir wirken, als ob wir einfach
Als wären wir
normal stehen
als, da. Als wären wir Radiomoderatoren, die ihre Meinung sagen. Als wären wir nur Podcaster, die ihre Meinung äußern. Also als wären wir einfach nur zwei random Dudes oder einfach nur, als wären wir einfach nur eine Person, die nicht die in dem Sinne im öffentlichen Leben steht, als Kunstperson.
Und wir haben auch keine rote Nase auf und wir haben nicht wie Cindy aus Marzahn, nichts gegen Cindy aus Marzahn, aber wir spielen keine Rolle.
Ja, wir haben keine sichtliche Charakter-Sache da.
Genau, und bei einem Musiker oder bei einem Clown oder bei. Selbst bei einem Poetry Slammer oder ist ja ganz klar zu sehen oder bei einem Maler, okay, der macht Kunst. Und wir wirken halt so wie ganz normale Menschen, was ja auch unsere Aufgabe ist. Und deswegen denken die, dass das wirklich unsere Meinung ist teilweise.
Was ich dann zum Beispiel nicht verstehe, ist zum Beispiel, wie mit der einen von letztem Mal, die sich da, weißt du, der Meinung dann auch war, sie könne uns dann auch Feedback geben, also dir, weißt du, also generell dieses, wo ich denke, wo du gerade auch Musiker sagst, geht sie denn etwa auch nach einem KIZ-Konzert zu KIZ und sagt, du
kannst mal die Line.
Ja, das ist also, das mit den toten Babys da im Kofferraum ist, finde ich nicht schön, da mit den Frühchen, verbundeten Frühchen im Bullock. Ja. So, das macht ja auch keinen Sinn. Keine, also, da geht ja auch keiner, weil da verstehen anscheinend die Leute, weil das ist eine Art von Kunstform der Ausdrucksweise.
So. Das finde ich interessant bei Rap, bei Battle Rap ja noch viel mehr. Gibt es eine viel höhere Toleranzgrenze, was irgendwie gesagt werden darf auch. Beim Battle Rap werden ja auch. Teilweise Wörter gesagt, die ich jetzt irgendwie auch öffentlich nicht mehr sagen würde.
Ja.
Ja. Also.
Aber generell in der Musik, wenn du überlegst, was in der Popmusik, wie sexistisch die Popmusik ist, und es wird ja einfach so akzeptiert.
Ja. Aber Comedy werden irgendwie andere Maßstäbe gesetzt. Auf der anderen Seite, wir können ja die Sachen sagen, es wird ja auch niemand gecancelt. Es passieren halt manchmal Dinge. So what?
Es ist halt nur anstrengend, wenn du denkst, dass sich andere Leute rausnehmen wollen, dir deinen Job zu erklären zu müssen. Also, weißt du, also, dass sie sich einfach in deine beruflichen Sachen einmischen, in deinen kreativen Prozess, dass sie der Meinung sind, sie hätten das Recht, sich da einzumischen. Ich denke, so hast du überhaupt nicht. Ich komme auch nicht zu dir vorbei, in deinem Beruf oder in deinem Leben und bin der Meinung, ich könnte jetzt dir sagen, wie du irgendwas zu machen oder zu tun hast.
Und an dem Punkt haben sich ganz viele Leute aufgehängt. Ich habe ja ein Video zu dieser Story gemacht. Ich habe es irgendwie auch wieder runtergenommen, weil es wirkte dann so, als ob ich darüber rumheule. Und da habe ich gesagt, wir wollen alle kein ungefragtes Feedback haben. Ja. Ihr könnt euch das angucken, ihr könnt lachen oder nicht lachen, ihr könnt gehen auch zwischendurch, das könnt ihr alles machen, aber wir sind nicht auf eure Meinung aus. Und dann waren alle so, das ist aber ganz schön abgehoben, man darf ja wohl noch sein Feedback geben. So, nee.
Also, das hat ja nichts mit abgehoben zu tun. Ich mache das doch nicht für euer Feedback. Nee. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe an dem Job, weil ich das witzig finde. Ich habe Spaß dran. Ich freue mich dann noch mehr drüber, wenn ihr auch lacht. Wenn es euch nicht gefällt, dann ist es halt so. Aber ihr müsst ja nicht ankommen und mir erklären, warum es euch nicht gefallen hat. Weil ich renne auch nicht los und rufe Helene Fischer an und rufe Heino an und rufe die Kasseroer Spatzen an und ruf sonst wen an und David Copperfield und sonst irgendwelche anderen Leute und sage, du, das finde ich richtig kacke, was du da machst. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie schlechte Zauberkunst das ist, wie Hack das ist oder so.
Mach du bist ja nicht. Gar kein echter Zauberer.
Ja, also genau, du bist ja gar kein echter Zauberer. Diese Zaubertricks, die sind aber, die habe ich schon tausendmal gesehen. So. Ja. Nein, ist nicht meine Aufgabe. Ich rufe auch nicht Michael Bay an und sage ihm, boah, Digga, benutzt mal weniger Special Effects. Wir machen andere Sachen. Man kann sich darüber lustig machen, ob sich jetzt Leute aus dem Publikum sich, keine Ahnung, gucken sich eine Show von mir an und machen sich dann, weißt du, über mich lustig im Internet oder sowas, weißt du, sagen, weißt du, dann ist es deren Ding, aber komm nicht an und erzähl mir Feedback, komm nicht an, also nach meiner Meinung, ist mir egal, verpiss dich.
Es ist ja auch einfach unser gutes Recht, das Gespräch dann dort zu beenden. Du kannst ja gerne ankommen und fragen, darf ich dir was sagen, dann sage ich, nee. Ich hab keinen
weil sie nicht wissen, wie du dich selber fühlst, das regt mich nämlich richtig auf, weil ich habe ja einen Joke darüber, wo ich in dem Joke meine Mutter sozusagen umbringe, weißt du? Wo ich dann sage, irgendwie, ich ziehe einen Stecker im Krankenhaus so. Das ist ein unfassbar guter Joke, der sich über das ganze Ding so aufbaut. Und dann haben Leute kommentiert halt, meinte, das ist unterste Schublade, das geht nicht, wie PT-los und respektlos und meine arme Mutter und so. Und dann habe ich ihm darunter geantwortet und meinte so, gut, pass mal auf, das kann ja gut sein, dass du wahrscheinlich anscheinend eine wunderbare Kindheit gehabt hast mit einer wunderbaren Mutter und ich habe auch nichts gegen deine Mutter, aber du kannst auch nicht über meine Mutter urteilen, die mich halt missbraucht hat, geschlagen hat und ins Heim gesteckt hat. Da stehst du nicht in der Position, darüber zu urteilen, wie ich über meine Mutter denke.
Genau.
Und das ist eine absolute Dreistigkeit.
Wie man als Künstler auch mit seinem Trauma umgeht.
Genau.
Und das verarbeitet.
Und es ist nicht seine Position zu denken, ach, ich kann mir jetzt erlauben, dir Feedback zu geben, weil du das und das auf der Bühne gesagt hast, ohne drüber nachzudenken, warum ich das, also weißt du, was habe ich überhaupt gemacht, was kennt ja mein Lebens, also wer bist du, dass du Feedback zu meinen Aussagen mir in so einer Art und Weise geben kannst? Es sei denn wirklich, also was ich ja verstehe ist, wenn ich hardcore den Holocaust leugnen würde oder sowas, weißt du? Ja, ja. Aber dann ist es ja nichts, was wo sie dann irgendwie kritisieren wollen, dass ich inhaltlich irgendwie schlechte Comedy mache, sondern sie wollen ja dann kritisieren, weißt du, dass ich den Holocaust geleugne, was ja was ganz anderes ist dann wiederum.
Ja, ja. Es ist übrigens viel akzeptierter, über Väter schlecht zu reden, auch in Comedy, als über Mütter.
Natürlich, das ist auch ein Märchen früher so gewesen. Früher waren in Märchen...
die Stiefmutter
war gab es keine Stiefmütter erstmal, sondern früher erstmal Mütter. Es wurde erst Jahre später, viele Jahre später, wurde die Mutter in Stiefmutter geändert, weil es nicht so schön war, die Mutter so schlecht dastehen zu lassen. Was aber zeigt, dass Mütter früher anscheinend auch schon früher einen Schaden hatten, weil keiner kam auf die Idee, einfach zu sagen, ja, pass auf, wir nehmen jetzt mal die Mutter, die da Bock hat, die Kinder im Wald auszusetzen, anstatt den Vater.
Ja, ja, das ist irgendwie ein Thema, was wir als Gesellschaft auch nicht hören wollen. Wir wollen uns nicht dieses Bild kaputt machen lassen, dass Mütter auch manchmal einen schlechten Job machen.
Ja.
Ah, also schlechter Job ist jetzt so ein Euphemismus. Das klingt so nett, wenn sie einen schlechten Job machen.
Ja, aber es ist ja normal so. Ich glaube, es sind ja immer zwei Parteien dazu.
Ja. Ja. Lebt deine Mutter noch?
Ja.
Ah, okay.
Ja, ja.
Okay. Glaub schon, aber, ja. Okay. Ja. Verstanden. Aber die, stellst du dir manchmal so Fragen, ob, ich habe ja auch keinen Kontakt zu meinen Eltern, stellst du dir manchmal Fragen, ob du irgendwie, ob die das sieht oder ob die das, also wie die das findet?
Klar. Ja, ja, klar. Also gerade auch den Joke gerade mit der Mutter halt, weißt du, da bin ich so, dass wenn mein erstes Solo die Rache des Hurensohns heißt, also da, wo ich sie auch besonders doll oft erwähne irgendwie, weißt du, also das Finale baut sich auch darauf auf. Da frage ich mich schon, ob sie das, also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie das irgendwie irgendwo schon zugespielt bekommen hat und sich dann schon ein bisschen drüber aufregt. Und das gibt mir unfassbar viel Kraft und Freude einfach.
Man gewinnt schon so ein bisschen die Kontrolle zurück über die Situation. Ja, ne?
Ich weiß, dass vor Jahren, vor fünf Jahren war das, da habe ich über drei Ecken erfahren, dass sie dann auch erfahren hat, dass ich im Quatschclub bin. Und dann habe ich erfahren, dass sie halt auf Partys erzählt hat, so auf Dorf, also so. Irgendwie bei Nachbarn und so, hat sie erzählt, wie stolz sie doch ist, hier, ihr Sohn spielt ja jetzt hier im Quatsch Comedy Club und sie ist ja da jetzt auch eingeladen und steht auf der Gästeliste. Und der Punkt war aber...
Was nicht stimmte.
Der Punkt war, ich hatte meine Schwester und meinen Stiefvater hatte ich eingeladen, weil mit denen habe ich noch, weißt du, mit denen habe ich noch so guten Kontakt. Gerade von meinem Stiefvater, die Eltern, also meine Stiefgroßeltern sozusagen, die haben immer unfassbar oft mit mir, also da musste ich Sommer früher als Kind, bevor ich ins Heim komme, war ich da oft immer und die haben sich immer unfassbar gut um mich gekümmert, bis heute noch haben wir Kontakt mit denen. Gabi und Dieter aus Cottbus, Shoutout. Das klingt auch wie geschrieben, oder Gabi und Dieter aus Cottbus, das klingt wie ein Erich Kästner Buch. Und da habe ich dann darüber erfahren, dass sie halt dachte, und dann habe ich halt ihr ausrichten lassen mit so, dass sie niemals auf einer Gästeliste irgendwo stehen wird. Sie kann zwar gerne in den Quatschclub reinkommen, aber sie soll gefälligst dafür zahlen.
Hast du manchmal diese Situation, dass du Leute im Publikum siehst und so kurz denkst, so, ist sie das? Oder?
Nee, da, also wenn ich nicht irgendwie wirklich über sie rede, also wenn mich nicht mehr drüber, dann habe ich sie auch komplett ausgeblendet. Dann ist sie gar nicht für mich Existenz. Also so, diese ganze Familie auch, das ist dieses ganze Leben, das existiert. Aber ich bin ja schon so lange nicht mehr da. Ich bin ja mit 12, 13 ist heim und dann seitdem, also guck mal, das ist ja mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich ja nicht mehr bei dieser Familie gewesen. Ja, habe diese Mutter nicht gesehen, ja.
Zwei Drittel, ja.
Ja.
Er hat irgendwie, das ist das Gute auch an unserem Gehirn, man vergisst auch relativ schnell, das ist auch manchmal erschreckend.
Ja.
Wenn man Leute nicht sieht, wie sehr das verballast, hat man ja auch mit Ex-Freundinnen oder so.
Ja, oder generell, wenn du so Leute wieder siehst und die Person komplett vergessen hast, also sie taucht dann wieder auf und dann bist du so, stimmt, dich kenne ich und ich weiß jetzt auch woher und warum und jetzt fällt mir auch ein, wir hatten mal, wir haben uns mal einen Sommer lang ganz oft irgendwie getroffen, also ich rede jetzt nicht von Frauen, sondern so von wegen so einem Kumpeltyp oder sowas, das ist irgendwie ein Partykollegen, so, weißt du, und dann, die man komplett ausgeblendet hat danach wieder, die man wieder völlig vergessen hat.
Vergisst man total.
Ja.
Deswegen ist es übrigens auch richtig schwer, da gibt es eine super hohe Fehlerquote, wenn Leute gefragt werden, so Gegenüberstellung, so wer war der Täter? Also wenn dir irgendwas passiert ist und stehen dann fünf Leute und du musst sagen, wer, da sind wir unheimlich schlecht drin, Gesichter wiederzuerkennen. Geht auch unglaublich oft schief.
Das haben wir letztes Mal auch irgendwo beobachtet. Wo es auch so war, wo auch jemand ganz schlecht war in der Zeugung, auch sagen wir, so, der sonst, so irgendwas, keine Ahnung, irgendwas komplett, egal.
Aber wir sind viel besser, so Gerüche oder Geräusche. Irgendwie, wenn sowas kommt, dann ist das sofort alles wieder da. Ne?
Gerüche also, ist das am meisten verankert. Also da ist die höchste Connection. Über Gerüche kannst du die Erinnerung am besten abrufen, abgespeichert.
Das geht ja sofort. Ich glaube, deswegen sind Weihnachtsmärkte so erfolgreich.
Einfach. Weihnachtsmärkte, alles so. Also dieses, das hatten wir damals mal bei einem Weinkurs, als ich noch so Restaurantmanager, da hat er uns das erklärt, dass alle Gerüche sind jeder Geruch ist mit einer Erinnerung verankert. Und deswegen ist es da, ist nicht wie beim Tasten. Ja, wenn du irgendwas anfasst, ist es nicht automatisch schon verbunden. Ah, das Pieken erinnert mich sofort, wie ich als Dreijähriger mal den Tannenbaum angefasst habe und das gepiekt hat. Sondern jeder Geruch ist automatisch mit einer emotionalen, weißt du?
Da kommen auch sofort Bilder, ne?
Genau.
So, zack, ist sofort alles da.
Und auch mit Emotionen so direkt verbunden auch, dass du direkt irgendwas fühlst und so.
Ja, ja, wenn ich tanken gehe, muss ich immer an die alten Koks sagen. Ja, aber deswegen auch, gibt es ja auch immer mehr so Sound, Duftdesign, so in Läden riecht es dann ja auf eine bestimmte Art und
Große
Weise.
Große Firmen achten da drauf. Für die Hotelkette, für die ich gearbeitet habe zum Beispiel, denen war ganz klar, dass in diesen 20.000 unterschiedlichen Häusern von den Marken her, die sie haben nochmal, dass pro Marke aber ein einzelner Duft existieren muss. Das heißt, wenn du halt in dem Hotel in Berlin bist, dann muss es genauso riechen, wie wenn du im Hotel in Bratislava bist.
Und dann fühlst du dich sofort zu Hause.
Damit du immer das Gefühl hast, ah ja, du bist hier wieder, dass du nicht das Gefühl hast, du bist in einer anderen Stadt, sondern du bist nur in diesem Haus wieder, weißt du, das ist egal. Ja. Das ist so, wie gefühlt ein Standort eigentlich nur ist.
Ja. Hast du gute Erinnerungen ans Heim?
Nur gute.
Echt?
Also so ein paar negative, aber das sind ja eher so negative, die nicht mit dem Heim verbunden sind, sondern mit meiner Mutter dann in der Erfahrung.
Aber gerade sozusagen. So 12, 13, da ist man, meine Kinder sind ja auch in dem Alter, so gerade in der Pubertät, gerade bei meinen Kindern, ich sehe es ja auch gerade, Freunde ist das Nummer eins Thema und wenn du dann da so eng zusammen wohnst, das kann ja auch cool sein.
Ja, ne? Das war mega. Ich weiß noch, auf dem Weg zum Heim, als ich vom Jugendamt mit dem Betreuer da saß, mit dem im Auto und wir fahren zum Heim rüber, hatte ich schon Schiss. Weil es war ähnlich wie damals in den Knast kommen. Das war so, ja, da kriegst du direkt aufs Maul wahrscheinlich. Ja? Du bist so, also ich habe mich halt auch so.
Du warst aber im Knast danach.
Ja, ja. Also, aber ich habe mich, weißt du, das ist so den Gedanken, den man hat, wenn du weißt, ja, ohne dass du jetzt zum Beispiel, wie ich schon beim Knast warst, wenn du weißt, du kommst jetzt oder du müsstest irgendwann in den Knast, dann bist du immer so, okay, dann musst du dich vorbereiten. Du weißt, da gibt es eine bestimmte Schlägerei, du musst dich irgendwie beweisen in irgendeiner Gruppe, weißt du, das ist immer so, du bist der Neue. Das geht ja alles durch den Kopf so durch. Und so war das ähnlich auch, als ich zum Heim bin. Und war so, fuck, fuck, fuck. Weil du bist ja der Meinung auch, im Heim sind nur gestörte Baller-Baller-Kids. Also, weißt du, nur aggressive Kinder, weißt du, die wirklich so Schwerfälle, die halt zu Hause nicht mehr, weißt du, ja, gehst ja nie davon aus, dass es wie bei dir selber, was du ja auch in dem Moment noch nicht weißt, auch von der anderen Seite kommen aus könnte. Also dass halt nicht du das Problem
bist. Ich glaube, im größten Fall sind die Eltern eher das Problem. Ja.
Und dann bin ich da angekommen.
Das ist ja auch so ein schlimmes Wort, Problemkinder, ne? Als ob die Kinder das Problem
sind. Niemals das Problem Eltern.
Ja. Aber Entschuldigung, du bist da angekommen.
Und dann bin ich da angekommen und da war alles total cool. Also das war, die waren alle total nett. Was ich aber dann im Nachhinein auch rausgefunden habe, dass ich auch einfach Glück hatte, weil ich da sehr umgänglich war, weil wenn andere ins Heim kamen, also nicht jeder, aber wenn es so Spezialfälle waren, die, keine Ahnung, irgendwie halt dick waren oder irgendwie halt komisch waren, weil sie irgendwie einen Gothic-Roof-Stil hatten oder weil sie halt, weißt du, das gemacht haben. Sobald sie ein bisschen anders waren,
wurden die halt gemobbt.
Also richtig hart.
Ja, bei uns an der Schule ja früher auch, da wird mittlerweile viel mehr drauf geachtet.
Ja?
Ja,
jetzt noch schlimmer?
Ja, in der Schule wird schon viel drauf geachtet mittlerweile, ja.
Also ich meine, ich kenne es von früher noch, da wurde auch viel gemobbt, aber ich dachte, das hat sich so ein bisschen jetzt...
Nee, es ist weniger. Es wird jetzt mehr darauf geachtet, dass das nicht passiert.
Ah, okay. Das meine ich. Ja, das ist gut, das hatte ich mir auch vorgestellt.
Ja. Da gibt es schon mehr, dass darauf geachtet wird, wie miteinander geredet wird und dann wird das besprochen, wenn da was passiert und ja, das... Und früher war
Früher war einfach, gib ihm!
So, ja, klar, du bist fett, hast nie anders verdient.
Und ich muss sagen, im Heim war auch geil. Die haben sich um alles gekümmert. Du hast ich habe Taschengeld auf einmal gekriegt. Ja. Weil es verpflichtet war. So, du hast Taschengeld gekriegt. Ich habe Bekleidungsgeld bekommen. Das waren 35 Euro pro Monat, habe ich dafür bekommen, um mir Klamotten zu kaufen. Du musst dich zwar mit dem Kassenbon immer abrechnen, damit ich nicht für 35 Euro mir jetzt irgendwie, weißt du, was anderes kaufe. Aber das hast du bekommen. Und das, weißt du, das sind so, dann waren 7 Euro pro Monat für, also mittlerweile wird es wahrscheinlich alles mehr sein, das war alles damals so. Dann waren es 7 Euro für, glaube ich, Hygieneartikel und 7 Euro irgendwie für Schulsachen, also für Schreibblöcke, Stifte, alles pro Monat. Und so, das habe ich alles zu Hause nicht gekriegt. Weißt du?
Ja.
Und dann gab es auch eine Theatergruppe, dann wurden Heimfahrten veranstaltet. So. Jede Ferien gab es mindestens eine Fahrt, die irgendwo hinging oder zwei Fahrten. Weißt du, wenn halt, was weißt du, einer fährt dahin und dann konnten da 6 mitfahren und da 6 oder da 10 und da 15.
War das hier in Berlin?
Rand Berlin, in Strausberg-Nord hinten, mitten im Industriegebiet.
Oh, schön.
Ja, neben uns war eine Kneipe, hieß die Heimwegbremse.
Wie alt musstest du werden, um da einzukehren dann?
Wir konnten da direkt reingehen.
12, 13.
Ja, ja. Hat die nicht, ja, weil er uns Zigaretten und so einen Alkohol gekauft hat, die nicht interessiert.
So, die armen Kinder, natürlich. Ja. Vor allem wird was verdient dabei.
Ne? Ja, ja. Das für 2,50 Euro hat damals eine Schachtel Count gekostet. Kennt keiner. Kennst du Count?
Nee.
Count waren, die habe ich auch nie woanders gesehen, außer in dieser Kneipe. Ich habe die nie irgendwo anders.
Die haben die selber gedreht.
Das waren, die waren richtig abgepackte Zigaretten. Richtig, eine ganze Schachtel eingeschweißt. War so schwarz-silbernes Design. Und hieß einfach Count, wie Englisch zählen.
Der Graf ist der Count, ja. Habe ich nie, ist mir nie untergekommen. Kenne ich nicht.
Graf Count, Graf Zahl, den fand ich immer cool.
Der Graf. Das, auf Englisch macht dieser Wortwitz auch viel mehr Sinn. Das ist der Graf Count, weil der zählt. Auf Deutsch ist Graf Zahl. Ja. Eins, zwei, drei.
Wie er Verstecke spielen will. Eins. Eins ist eine gute Zahl. Der hat hier so einen Strich da und so einen Strich runter. Und dann zählt ja ewig, die alle sind versteckt.
Vor dem hatte ich auch ein bisschen Angst.
Ja, der war ein bisschen gruselig. Graf Zahl natürlich,
war ein bisschen gruselig, ja. Ja, sowieso. Ja, Mensch. Und im Heim warst du dann bis 16 oder sowas?
Mit 18. Bis 18. Bis 18. Ja, kurz vor, ich bin einen Monat vor meinem 18. ausgezogen. Das war dann so eine Ausnahmeregelung. Man sagt, ja, ist okay, passt schon. Weil ich halt schon frühzeitig, weil ich hatte meine Ausbildung dann gefunden und eine Wohnung und so.
Ja.
Und dann konnte ich halt in der Wohnung schon zum, ich glaube, 1. Oktober einziehen und ich habe am 7. November Geburtstag und da war so, ja, okay, dann nimm mal die Wohnung zum 1. Oktober hin schon, alles gut.
Let's go.
Ja, aber was krass war, was ich sagen wollte, wie gesagt, im Heim war ein super tolles Angebot, um alles Mögliche gekümmert und so, aber was krass im Heim war, waren die Frauen, also die Mädels, nicht wie Jungs waren, und wir Jungs untereinander waren halt Klischee-Jungs, mit, ey, 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 ja, ich hau dir aufs Maul, dann hat man sich aufs Maul gehauen, dann hat man Bier getrunken und dann war alles gut. Die Weiber aber, holy shit, waren die krass. Die haben teilweise Sachen gemacht, wenn die ein anderes Mädel auf den Kicker hatten, haben die hinter den Schuppen gezogen, mit Haarspray die Haare angezündet oder nachts ins Zimmer reingeschlichen, festgehalten und verprügelt und so. So richtige, richtige, richtige Enthaarungscreme ins Duschgel rein und so und Shampoo.
Echt, die waren härter drauf.
Die waren, wenn wir irgendwelche Heimfahrten hatten, irgendwie so Werbelinsee oder sowas, ja.
Ja.
Dann hast du oft erlebt, wenn es so gerade so Dinger waren, wo du wusstest, sind so große Ferienlager, Einrichtungen. Mhm. Weißt du, wo das ist jetzt nicht nur für euch 25, ja, sondern hier kann auch passieren, dass, keine Ahnung, noch eine Jugend. Und dann hatten wir ganz oft immer so andere Leute da. Das eine Mal war es wie so ein Football-Team mit ihren Cheerleadern, weißt du, die da für ein Wochenende waren.
Oder so eine Abiturklasse aus München, aus Starnberg.
Ja, ja. Das ist alles so, was ist schon passiert. Und wir Jungs haben uns mit den anderen Jungs immer sofort verstanden. Weißt du? Das war immer so cool. Mit denen dann Fußball gespielt, weißt du, so. Und die Mädels, oh, da war immer Beef, weil sich dann irgendwelche Mädels von der Münchner Schule für uns Heimkids-Jungs interessiert haben.
Ja.
Ja, und aber auch unsere Heimkids-Mädels sich für irgendwelche Jungs aus der Münchner, also klar.
Weißt du? Wurde so, gemischt, ja.
Wurde gemischt. Und das hat aber die Mädels dann nicht, weißt du? Da waren unsere Mädels so, das sind unsere Jungs. Weißt du? So, ja, Nicole, sonst fährst du mich nicht an, aber jetzt auf einmal bin ich für dich interessant.
Das ist ja so, ne, klar. Ja. Aber ging's da auch ziemlich updating-technisch untereinander?
Sagen wir es mal so, ich habe in der Zeit im Heim, glaube ich, nie so viel Sex gehabt wie meinem ganzen Leben danach.
Es gab also, schon, ja.
Also, okay. Nein, also, es war ist echt viel passiert, weil du wohnst ja unter einem Dach. Es gibt zwar eine Mädchenetage und eine Jungsetage.
Ja.
Die
Chinese Walls, ja.
Es ist wirklich nur durch eine Mauer getrennt. Es war nicht mal eine einzelne Etage, sondern einfach nur so eine Mauer getrennt. Und es gab Erzieher, die haben halt so, ich weiß noch, Herr Benedikt oder wie der hieß, Herr Benedikt oder so. Ganz komischer Typ, der hat auch immer mit offenen Augen geschlafen, der Erzieher.
Mit offenen Augen?
Ja, im Türrahmen, im Türrahmen. Vampir. Der war im Türrahmen, hat zum Türrahmen angelehnt immer gepennt. So, und hat immer mit offenen Augen. Und wir dachten immer, fuck, der ist wach. Und dann sind wir so, immer so, nee, der pennt. Und dann hat er auch so Stühle aufgestellt und so Sachen, damit du halt nicht über den Gang an der Seite rüberkommst, dass du irgendwas wegmachen musst, dass er dadurch wach wird halt.
Ja.
Einmal war ich auch, da hatte ich gerade mit einem Mädchen, waren wir gerade irgendwie dabei, Missionarstellung. Und dann musst du dir vorstellen, also hier ist ihr Kopf, hier ist mein Kopf halt, ja.
Mhm.
Und direkt aber auch die Tür am Kopfende vom Bett. Missionarstellung, gerade mit dem Gang und dann geht die Tür auf. Und Frau Kolb, die Erzieherin, so eine 80-jährige Frau mit der Taschenlampe direkt zu mir rüber, so, Pascal, was machst du da? Und ich war so, das ist nicht scheiß Ernst, war gerade so. Und dann war sie so raus. So, und die mussten es ja unterbinden. Das war denen ja, weißt du, die mussten ja dagegen sein.
Ah, ihr durftet nichts miteinander haben?
Wir durften nicht Sex miteinander haben, rein theoretisch. Mhm. Wir mussten halt sagen, nee. Weil klar, die wollen ja nicht da so einen Brutkasten.
Ja.
So. Und wie viel auch wirklich, wie viele schwanger geworden sind.
Ich wollte gerade sagen,
und ich war jedes Mal immer so, am Start. Puh, war ich immer so, puh, habe ich ein Glück.
Du hast immer den Absprung geschafft.
Ja. Und es war auch ganz eklig, also rückblickend wirklich eklig. Also ich will jetzt nicht mehr diese Meinung, dass jemand denkt, dass das immer noch meine Meinung und mein Stil oder sonst was ist. Wir waren halt damals 16 und wir wussten, wann kommt Frischfleisch rein, in Anführungsstrichen.
Die neuen Mädels?
Wann kommen neue Jungs, neue Mädels? Mhm. Also weißt du, wusstest du immer, Zeugnisausgabe. Pünktlich zur Zeugnisausgabe an dem Tag kamen immer neue Leute rein. Immer. Die blieben auch nie lange. Das waren dann immer so.
Wieso? Weil die haben dann Stress zu Hause gekriegt?
Ja, die haben sich nicht nach Hause getraut und sind dann direkt. Das Heim hat auch so einen Notaufnahmeplatz gehabt. Also so 3-4 Zimmer, wo dann halt auch, wenn jemand über Nacht zu Hause abhaut, kann er zu dieser Heimeinrichtung fahren. Oder wenn über Nacht jemand beim Jugendamt irgendwie landet, dann kommt der, weißt du?
Was ja eigentlich auch nochmal ein Zeichen dafür ist, wie problematisch dieses ganze System mit den Benotungen und dieser ganze Fokus da drauf ist und dieser Stress für Kinder.
Es war wirklich
wenn ihr keine guten Noten kriegt, dann, dass die Leute dann wirklich abhauen und, und ins Heim kommen oder so einen Stress zu Hause kriegen.
Ah. Und du wusstest immer ganz genau, wie lange die dann bleiben. Weil gerade die zur Zeugnisausgabe kamen, das waren dann halt so Mädels zum Beispiel, die, keine Ahnung, anstatt einer 2 auf dem Zeugnis halt eine 4 hatten in dem einen Fach.
Wow, und das hat dann schon gereicht.
Ja, und dann sind die halt so, weißt du, so, ich trau mich nicht nach Hause, mein Vater schlägt mich. Und das war wahrscheinlich auch so, weißt du. Mhm. Aber du wusstest, dass alles andere ist gerade perfekt bei euch in dieser Welt, weißt du. Also, weißt du, so deine beiden Eltern haben einen Job, weißt du, da kommt Einkommen. Das Jugendamt sieht nicht das Problem gerade. Mhm. Sieht nicht, dass du, also selbst wenn es stimmt, dass dein Vater dich wahrscheinlich schlägt und so und regelmäßig verprügelt, wenn du nicht spurst.
Dann ist das Jugendamt so, ja, nee, das sieht relativ ordentlich aus alles. Die Fassade ist ordentlich, das Wohnzimmer ist geputzt.
Wie lange die bei mir gebraucht haben, um das zu checken, weil wenn ich mir bedenke, dass sie auch jahrelang gedacht haben, meine Mutter wäre immer noch die Gute und ich wäre der Böse, obwohl das ja so war, dass zum Beispiel, ich habe ja eine große Schwester und einen großen Bruder auch. Mhm. Und wir sind ja 4 Kinder in der Familie, alle einen anderen Vater. Meine Mutter hat irgendwo so einen Voldemort-Horcrux-Scheiß am Laufen gehabt. Und die wollte so unsterblich werden.
Es ist wichtig, den Genpool zu durchmischen. Ja.
Und jedenfalls, mein großer Bruder und meine große Schwester, die waren auch mal im Kinderheim, habe ich irgendwann mal erfahren. Bevor ich noch auf die Welt kam, bevor ich geboren war, waren die im Heim. Und die durften nur aus dem Heim raus, weil meine Mutter irgendwann meinen Vater kennengelernt hat und den geheiratet hat. Und dadurch durften mein Bruder und meine Schwester aus dem Heim wieder raus und zurück zur Familie ziehen.
Aber das ist jetzt alles okay. Ja, jetzt haben wir einen Stiefvater in der Familie. Jetzt sind verheiratet.
Jetzt ist wieder Familie.
Das ist ordentlich. Ja, dass das die Maßstäbe sind, das ist merkwürdig.
Und dann musst du vorstellen,
ja gar nichts.
Und dann musst du vorstellen, dann ist danach passiert, dass meine Mutter hat sich von meinem Vater dann getrennt. Mhm. Als ich so 2 Jahre alt war, ist abgehauen mit ihrem neuen Mann und meiner Schwester und meinem Bruder nach Stade, noch während der Mauerzeit. Stade ist oben bei Hamburg irgendwo. Mhm. Ja. Und hat mich aber bei meinem Vater gelassen. Und hat dann aber, als rückwirkend mich dann irgendwie ein halbes Jahr später von meinem Vater wegnehmen lassen, vom Jugendamt, ja, weil es ja heißt, das Kind muss bei der Familie, also muss bei der Mutter und bei den Geschwistern aufwachsen. Und ich so, habt ihr damals nicht gecheckt, dass die Frau nicht schon 2 Kinder vorher im Heim hat? Habt ihr das, checkt ihr denn gar nichts? Gibt es keine Akte über sowas? Also
müsste es eigentlich, ne?
Also kann man da nicht, also.
Und vor allen Dingen als Kind ist man ja dann nicht so weit, dass man hat ja auch immer noch diese Verbindung gerade zur Mutter. Und da wirklich zu erkennen, was falsch ist, ist ja auch sehr schwer als Kind. Ne? Ja. Und kam es dann immer noch mal wieder zurück zur Mutter, bis sie irgendwann gesagt haben, bis sie gesagt haben, wir holen dich jetzt ab da.
Ja, ne, das war halt so, dass meine Mutter halt irgendwie angefangen hat, von wegen, ich wäre halt der Böse, weißt du? Weil ich, ja klar, ich habe halt in der Schule geschwänzt zwischendurch dann irgendwann mal. Das war aber eher so Probleme mit der Schule einfach hatte. Nicht, weil ich keinen Bock auf Schule hatte, weil so, Party, ich will lieber mit den Ärzten irgendwo in den Bonk kiffen. Ich weiß, was ich gemacht habe, als ich Schule geschwänzt habe. Ich saß hinterm Grundstück von meinen Eltern, ja. Wirklich hinterm Grundstück, so hinter der Garage. Da wusste ich, weil der alte 2er Golf von meiner Schwester, der nicht mehr gefahren ist, und habe mich in diesen alten 2er Golf reingesetzt, wo mich keiner gesehen hat, und habe Harry Potter gelesen.
Ach echt?
Ja, ich bin nicht zur Schule gegangen, weil ich Probleme mit Schülern hatte, die mich verprügelt haben und so und so ein Kram. Und es hat mir aber einfach keiner geglaubt.
Du hast gesagt, ja ich lese und alle so, sicherlich.
Das hat mir nie einer geglaubt, auch dass ich nicht zur Schule will, dass ich schwänze, weil mich da Leute verprügeln. Weil dann haben sie halt, weißt du, das versucht zu klären, da war alles, da ist doch gar nichts. Und das wurde dann immer so weiter. Und da dachte ich so, okay, ihr glaubt mir auch anscheinend keiner. Und für meine Mutter war halt so, ja, ich klaue ihr Zigaretten, ich klaue ihr Geld, ich schwänze die Schule, ich bin der Böse. Und so hat das Jugendamt die ganze Zeit das aufgefasst. Ja. Und es hat jetzt, die wollen ja dann immer so machen, das Jugendamt möchte ja, dass du nicht wirklich im Heim für immer bleibst. Ja, also dass sie möchten, dass du eigentlich
zurück zu Pflegefamilie für.
Nee, nicht Pflegefamilie, dass du zurück zu den Eltern schon ziehst. Die wollen gucken, dass die Beziehung oder wenigstens so wieder aufgebaut wird, dass du mit denen vernünftig Kontakt haben kannst. Das heißt, du hast alle 3-4 Monate oder halbe Jahr sowas, das nennt sich Hilfeplangespräch. Mhm. Da sitzt dann deine Mutter, die Tante vom Jugendamt, dein Betreuer aus dem Heim, der für dich zuständig ist, und du sitzt dann da und da wird geredet mit, wie ist denn die momentane Situation, wie geht ich uns allen damit? Und ich denke so, keiner hat hier Bock drauf. Meine Mutter will mich nicht haben, ich will sie nicht haben, können wir nicht die Sache einfach beenden.
Wir können uns das sparen.
Ja.
Ja, wir müssen. Was ja eigentlich krass ist, wenn es Fälle von Gewalt gegeben hat in der Familie, wie willst du dann in einem Gespräch, dann sagt die Person, jetzt mal gegeben im Fall, die Mutter möchte das Kind zurück, sagt er so, nee, mache ich nicht mehr. Ah, okay, gut, hast versprochen. Ja. Okay, da hast du dein Kind jetzt wieder. Also wenn ein, zweimal was passiert ist, dann, ja, eigentlich hat man seine Chance vertan, oder? Das sind seltenen Fällen. Mach erstmal, vor allem, wenn da noch nicht mal eine Therapie geschehen ist oder irgendwas.
Das ist auch mal interessant, war dieser eine Spruch, den mal einer gesagt hat, die meisten Leute gehen zur Therapie wegen Leuten, die nicht zur Therapie gegangen sind.
Ja, man muss halt irgendwann diesen Zyklus durchbrechen.
Ja.
Und es wird ja über Generationen weitergegeben und einfach für mich zwei Generationen zurück, die meine Großeltern, die waren ja noch im Krieg. Ja. Und
konnte man nicht zur Therapie gehen.
Da konnte man nicht. Das ist eine ganze Generation von Großvätern oder auch Großmüttern, die einfach, die kommen aus der Kriegsgefangenschaft, haben in Stalingrad was erlebt und jetzt geht's weiter.
Jetzt bauen wir hier Kartoffeln an und machen so Strebersal.
Das ist Wirtschaftswunder und jetzt ist gut alles, ja. Also, da wurde gar nichts verarbeitet. Das ging dann einfach, weiter. Also, natürlich hat sich da nichts gelöst.
Da wäre ich auch ein bisschen pissed, war, wenn ich jetzt so, weißt, so im Krieg und so gewesen wäre und dann sehe ich die jetzt da draußen rumrennen und alle mit so, ah, ich möchte eigentlich nur eine 30-Stunden-Woche machen. Und dann bin ich so.
Das ist, ja, das ist eigentlich dieser Wandel, dass sich das jetzt teilweise so gewandelt hat auf Social Media, dass es irgendwie so, also Leute über ihre psychischen Krankheiten reden und das teilweise wie so eine Trophäe, also irgendwie so, ja.
Ja.
Das haben und dann die Großeltern denken sich so, ja, ich habe wirklich was erlebt, aber ich möchte nicht darüber reden oder so. Jetzt, oh mein Gott, meine Depressions und sonst was. Aber da habe ich auch schon mal, drüber geredet. Ich möchte jetzt nicht schon wieder dieses Thema aufmachen. Auf Social Media, hast du das mitgekriegt? Ich glaube, seit dieser Woche sind Brüste erlaubt unter einer bestimmten Bedingung. Aber was ganz weird und eklig ist, du darfst jetzt Brüste auf Instagram zeigen, wenn es in einem Stillkontext ist, wenn Babys dabei sind. Wozu führt das? Es gibt jetzt Erotik-Accounts. Es geht meiner Meinung nach nur darum, Brüste zu zeigen, obwohl da das Kind dabei ist. Also, wer da gedacht hat, das ist eine gute Idee. Ah ja, okay, waren wahrscheinlich irgendwelche Woke Warriors, die gesagt haben, so nee, aber im Stillkontext wollen wir unsere Brüste zeigen und jetzt wird das exploited. Super, da können wir jetzt pornografisches Material auf Instagram zeigen, sind halt Babys mit drauf. Oder zumindest der Hinterkopf, ne? Die Welt ist kaputt.
Wow.
Die Welt ist kaputt. Kannst du, ich würde dich jetzt nicht ermutigen, das nachzugucken. Oh, ich hatte es gesehen, einer hatte das in der Story.
Ich kann mir richtig vorstellen, was ist jetzt hinaus? Weißt du, so.
Ja.
Oh nee.
Das ist immer so.
Reicht es, wenn auch nur ein Baby irgendwo in der Ecke ist? Weil dann könnte man einfach nur so ein kleines Baby als so Sticker in der, als von einem Porno einfach nur in die Ecke hochmachen.
Ich weiß nicht, oder keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, Leute, die das dann irgendwie die Brüste dann geil finden, wenn das in einem Stillkontext ist. Das ist ja auch. Und es gibt alles.
Muss
es
ein Baby sein, was gestillt wird?
Wenn du nie abgestillt hast und irgendwie 17 bist, dann bist du noch, wird noch gestillt. Ich weiß es nicht.
Aber ich fand auch mal witzig, irgendwer hat da mal geschrieben, auf Reddit oder so, wo er meinte, dass Brustwarzen von Männern sind ja nicht verboten, aber von Frauen. Also schneidet er Brustwarzen von Männern aus und klebt die auf Frauen, Photoshop die auf Frauen drüber.
Drauf, ja.
Ja, das müsste ja rein theoretisch erlaubt sein.
Das müsste erlaubt sein, ich weiß nicht.
Ja, aber jetzt, das erkennt ja die KI nicht. Ich weiß ja nicht, ob
jetzt haben wir einen Weg gefunden, ja, um endlich Brüste zu zeigen, Babys, im Internet. Ja.
Babys.
Ja. Ich hab manchmal so eine kleine Schwäche für weirde Produkte auf Instagram. Und die bestelle ich auch.
Ich hab auch voll dabei.
Erzähl. Ich habe jetzt eins von euch. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich schnarche. Schnarchst du?
Nee.
Ich habe schon 1000 Produkte vor.
Also nur, wenn ich richtig versoffen bin oder sowas.
Das funktioniert überhaupt nicht.
Sollst du das im Mund nehmen?
Ja, das soll man im Mund nehmen und so schlafen.
Nein, so schläft doch niemand.
Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Shaquille O'Neal hat dafür Werbung gemacht. Also wurde in einem Video, Shaquille wurde genutzt, hat er irgendwas gesagt. Also das funktioniert nicht, kauft es nicht. Das
rutscht dir doch raus aus dem Mund.
Ja, einfach, oder? Nach 30 Sekunden ist das rausgerutscht. Aber ich bin so ein bisschen wie auf einen Enkeltrick-Betrüger reinfallen. Irgendwann denke ich, nach dem fünften Mal, ja, vielleicht funktioniert es ja doch.
Ich bin auch ganz schlimm bei sowas, wie oft ich mir Sachen auch immer bestelle, weil ich dann denke, ja, das ist cool. Ich bin so ein Kleinkind manchmal auch. Mhm. So, und auch, ich muss aufpassen, so Enkeltricks will ich auch, weißt du, so ich auch. Aber hast du mal probiert, es gibt so, ja, wahrscheinlich hast du das schon ausprobiert, einfach nur diesen Klebestreifen, den du gibst.
Ja.
Es gibt so einen, der da irgendwie rumrennt und der war bei der Höhle des Löwen und so. Und
auf die Nase?
Ja, oder? Ja, auf die Nase.
Es gibt mehrere, es gibt auch einen Klebestreifen für den Mund.
Ja, das ist so Taping.
Taping, den Mund zu tapen, fällt auch ab. Das fällt ab. Es gefährlich. Gibt auch eine Nasenklammer, also dass du von innen so die Nase spreizt ein bisschen.
Ja. Und was ich letztens gesehen mit Magneten jetzt.
Ach, das auch.
Ist auch so zum oben rüber. Und dann siehst du richtig, wie sie so Aufnahmen von hier machen und dann zeigen, dass so Magnete hier, Magnet da ist und dadurch dann die, das irgendwie so besser offen ist.
Ein Kumpel hat eine OP machen lassen, weil ich glaube, meine Nasenschlitze innen, die Nase ist halt auch ein bisschen verengt, das kann man operieren lassen. Vielleicht würde ich das machen.
Schnarchst du so doll, ja?
Was mir so berichtet wird, ja. Und ich merke das auch. Manchmal habe ich das auch, dass ich morgens mit so einer richtig trockenen Zunge aufwache.
Krass.
Weil du den Mund aufhattest. Ist ja auch für einen selber, also für die Person, die neben einem schläft, ist es nicht gesund. Für einen selber aber auch nicht. So durch den Mund atmen. Das ist nicht gesund. Aber auf solche Sachen falle ich rein. Und ich habe heute eine Werbung gesehen, fand ich richtig unverschämt, für ein, das sieht aus wie so eine Bürste mit so einem Stiel dran, um sich den Rücken zu rasieren. Das heißt, Instagram denkt zum einen, der ist auf jeden Fall Single. Der hat niemanden, der das für den irgendwie machen könnte. Und er hat krasse Rückenbehaarung. Ist es jetzt die Zeit? Du bist 41 Jahre. Du brauchst Stock jetzt
mit dem Rasierer dran.
Jetzt Stock mit dem Rasierer. Da war auch so ein Rücken, der war so zweigeteilt. Hier so komplett Haare verstand vorher und nachher. Das habe ich mir noch nicht bestellt. Aber es gibt so viele von diesen Produkten. Es gibt auch so eine Seife. Ich muss sagen, ich habe es auch bestellt, obwohl es so ein Schwachsinn ist, die den Bart ein bisschen
dunkler macht.
Ja.
Und hat funktioniert?
Ich habe es noch nicht gekriegt.
Da bin ich auch gespannt drauf, wa? Ob das funktionieren könnte.
Ob das
gibt es so für Kopf und auch so ein Shampoo, dass so leicht die grauen Haare denken, so, das wäre doch nicht nur eine Instagram-Werbung, das wäre doch irgendwo ein bisschen publiker, oder? Wo ich denke, so, das ist doch, also jedes Mal, wenn ich so ein Produkt sehe auf Instagram, wo ich denke, was so revolutionär wirkt, dann denke ich mir so, dann wärst doch nicht nur in dieser Instagram-Werbung drin.
Dann wärst du in jedem DM,
oder? Ja, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung. Aber ich bin da anfällig für, bin ich ehrlich. Irgendwie ein bisschen.
Und vor allem Internetwerbung wird ja auch immer besser und immer raffinierter. Also dann immer dieses so, oh ja, er wurde bei der Höhle der Löwen abgelehnt. Aber, weißt du, und dann alle so machen, okay, fuck, dann muss das gut sein. Ja. So, immer diese Höhle der Löwen immer zu nehmen oder Shark Tank oder so, weißt du. So.
Ich war im Urlaub und habe Jochen Schweizer in der Sauna getroffen. Kennst du Jochen Schweizer?
Der lebt noch, ja.
Ja, der lebt noch von Höhle der Löwen. Ja, Jochen Schweizer ist nicht so alt.
Ich dachte,
du meinst Reinhold Messner?
Nein,
Jochen Schweizer. Also der war bei Höhle der Löwen.
Seine Erlebnisgutscheine.
Ich hab ihm keinen. Genau, Erlebnisgutscheine. Ich habe ihm nichts gepitcht. Gesagt so, für 10%, für 100.000 Euro kriegst du 10% von dieser wundervollen Idee. Soll ich die Geschichte erzählen, wie ich Rasmus? Ja. Rasmus, ein guter Freund, sehr guter Freund. Ich hatte mir eine Kamera von ihm ausgeliehen und die habe ich ihm zurückgegeben. Und dann hat er mir geschrieben, diesen Sonntag die SD-Karte fehlt. Und dann bin ich in die Küche und habe geguckt und habe gesagt, ja, die habe ich. Habe gestanden, vielleicht kann ich das Foto auch einblenden und den Part abdecken, damit ihr eine Idee davon kriegt, wie das Bild aussah. Habe von oben fotografiert auf die Hand, wo die SD-Karte drauf lag. Was schon mal ziemlich dumm ist, weil ich glaube, er hätte mir geglaubt, wenn ich einfach gesagt hätte, ja, ich habe da eine SD-Karte. Ich musste irgendwie...
Aber ich verstehe nicht, wie du das meinst. Dieses
also hier
du gibst ihm die Kamera zurück ohne die SD-Karte. Weißt du?
Wollte ich ihm zeigen, so, ja, ich habe sie. Ja. Ich wollte es ihm beweisen. Ja. Ich wollte es ihm beweisen. Sagte, danke. 8 Stunden später schreibt er mir. Vielleicht, ich muss ihn fragen, dann kann ich die Nachricht hier vorspielen.
Ey, Moritz, bevor ich jetzt hier losgehe, da ist eine Sache, die lässt mich einfach nicht los, seit ich heute Mittag auf das Foto geschaut habe. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und dann wird das niemals zwischen uns stehen und niemals weird sein. Aber entweder das ist ein ganz komischer Winkel und eine ganz komische Bildposition, oder du hast das Foto heute nackt gemacht und deinen Penis aus Versehen mitfotografiert. In jedem Fall ist es eine Sache, die mich den ganzen Tag beschäftigt.
Oh Gott. Aber ich bin auch echt haarscharf an dem MeToo-Skandal. Sorry, dass ich nackt deine SD-Karte angefasst habe.
Was er sagt. Sagst du, ey, Moritz, ich muss jetzt doch was sagen, das lässt mich nicht los. Ich habe jetzt irgendwie geguckt, ist das ein blöder Winkel oder ist das dein Penis auf dem Bild? Und ich wusste, dass ich nackt war, als ich das Bild gemacht habe, aber ich dachte, ich hätte aufgepasst. Und dann gucke ich dieses Bild an und in der Vorschau siehst du es auch nicht, aber wenn du es dann aufmachst, ist es
ah, halt ist ja noch hier. Besser. Das ist ja wie diese Superfoto. Ja. Davon gab es ja früher ganz viele Fotos. Ja. Hier ein Foto von mir am Strand und dann das aufgemacht und so, und dann, ah. Wir haben eine Gruppe früher gehabt, wo wir diese Bilder gesammelt haben, ja. Die ich so geil fanden. Die einfach perfekt waren für so WhatsApp.
Und leider bin ich auch so ein Boomer. Die jungen Leute heutzutage schicken ja eigentlich nur noch Bilder zur Einmalansicht. Habe ich nicht gemacht, ja. Ich habe sie ihm einfach so geschickt. Und dann gehe ich auf dieses Bild drauf und sehe halt wirklich, wie der Loris da unten hängt. Ich habe ihm halt echt einen Dickpick geschickt, ja. Aber vor allem hat er 8 Stunden da. Vor allem hat er zwischendurch dann selber Videos gedreht. Also hat er wirklich das die ganze Zeit im Kopf gehabt und gesagt: so, okay, nach 8 Stunden, jetzt muss ich ihn irgendwie mal konfrontieren.
Er meinte zu mir auch, er hatte gemischte Gefühle. Er weiß nicht, ob das falsche Signale waren, die er dir gesendet hat.
Ich dachte so, wir sind jetzt, wir kennen uns 2 Jahre, Rasmus, ich Zeit für den nächsten Schritt. Jetzt aber es ist eigentlich eine perfekte Strategie, um so versteckt wie so ein trojanisches Pferd. Man kann sagen, oh sorry, war aus Versehen, aber eigentlich wollte ich einfach mal antesten.
Jetzt geben wir aber hier Tipps raus. Also, wie ihr Dickpics verschicken könnt, ohne.
Aber ich glaube, dass vor Gericht hält das nicht stand.
Herr Richter, vor allem so wildfremde Leute. Es ist deine SD-Karte.
Herr Richter, ich wollte wirklich nur die SD-Karte.
Also ist so, das Foto auch so richtig übertrieben. Also der Penis ist halt im Vordergrund. Die Hand ist halt hier ist der Penis. So, ist das deine SD-Karte?
Aber das Bild ist eigentlich perfekt. Also das wäre, wenn es ein Wo ist Waldo-Bild ist. Kennst du Wo ist Waldo? Ja. Da hat er sich einfach gut versteckt. Das ist nicht so auf den ersten Blick so, da ist ein Penis, sondern wirklich so, Moment mal.
Vielleicht wäre das auch was Schönes für eine Kunstausstellung.
Ja.
Weißt ja. Du? Es ist ja, auch, weißt
Penis
du, wie viele Leute verchecken das? Also wie viel gehen vorbei? Und sind so, okay, ein Foto von der SD-Karte, weil das so im Fokus ist. So.
Oder du gehst in den Mediamarkt einfach, also, haben sie diese
SD-Karte? Nein, du hängst sie draußen auf, SD-Karte verloren.
Finderlohn 50 Euro.
Auf eBay Kleinanzeigen noch SD-Karte zu verkaufen. Oh, wenn ich Rasmus gewesen wäre, oder die Waldfee.
Nur selbst am Polar.
Oh, wie gut!
Nur Selbstabholer. Ich bin, nee, das hält vor Gericht. Ja, stell mal vor, ich passe jetzt so auf, wenn ich Instagram-Stories mache. Oder ja, nur noch im Winter mache.
Ich glaube, die seitdem ja auch so: habe ich die Hose an? Ja, ich habe die Hose an. Also gut, ist die Hose zu? Ja, die Hose ist zu.
Das steht jetzt zwischen uns, oder es hängt zwischen uns. Ja, mein erstes Dickpick und ich war nicht gut vorbereitet.
Rasmus, das kann ich besser. Einfach ins eiskalte Wasser.
Das kann ich besser, Rasmus.
Und Rasmus ist auch ein ganz guter fürs erste Mal, sagen wir ehrlich. Ja, also, ja, wenn, ja. Weißt du, wenn ich eine Frau wäre, ja. Dann glaube ich, Rasmus ist endlich auch ein ganz lieber. Weißt du, der hat so ein zärtlicher, wahrscheinlich auch leidenschaftlich voller.
Ich weiß nicht, ob der ist bestimmt sanft und zart. Ja.
Kennst du zufällig, ich habe ihn nur Donnerstag bei der Show gesehen und der hat so ein Bit über, wie er sich die Eier rasiert.
Ja, das kenne ich von Rasmus. Ja, das dürfen ist wir ja jetzt natürlich nicht näher ausführen, aber ja,
das ist ja großartig.
Das ist großartig, ja.
Ja, das ist ja. So, das passt auch so, wie Rasmus halt denkt. So.
Ja, total. Und jetzt habe ich, das ist eigentlich ganz lustig, dass ich ihm ein Dickpick geschickt habe. Rasmus heiratet ja auch dieses Jahr. Vielleicht war das so mein Hilfeschrei, so wer noch was hat. Er hat schon geheiratet, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, haben wir jetzt gesagt.
Ist okay. Ja. Er meinte auch, es ist nichts Geheimes. Er wollte halt nicht im großen Ding, macht noch eine Party auch und so.
Die haben zu zweit geheiratet.
Ne? Ja, einfach nur zu zweit zum Standesamt.
Ja, die meisten Leute heiraten.
Weil sie wollten unbedingt halt an dem Jahrestag, wo sie irgendwie ihren Jahrestag haben, sie heiraten. Und deswegen war das so, Tag, wie geht das hin? Machen das. Das war jetzt seine Aussage letzten Donnerstag zu mir.
Genau, und das war vielleicht, dann war ich zu spät. Das war wie in der Kirche, wenn einer sagt, hat jemand noch irgendwie was dagegen? Und dann so, ja, ja, hier ist mein Penis. Das muss. Wie so ein Angler, der einen Wurm auswirft, so, weißt du, an. Nein, und dann muss ich ihm direkt zeigen, so, nee, ich bin wirklich nicht schwul. Dann habe ich ihm direkt meine Crypto-Wallet hinterher geschickt. Bild von meinen Lieblingsautos oder irgendwie sowas. Ja, aber es ist nochmal gut gegangen. Es wäre, ich hätte ja gecancelt werden können. Stell mal vor, ich hätte das irgendeiner weiblichen Comedian geschickt oder sowas.
Ja, und dann hätte es ja auch keiner geglaubt.
Ja, das ist ja, das klingt wie eine richtig dumme Ausrede. Ja,
voll.
So, weil, ich wollte seine
SD-Karte schicken. Wer macht denn bitte nackt ein Foto von der Karte? So.
Vor allem ist auch noch echt praktisch neben der Micro-SD-Karte.
Ihr sieht noch viel, viel größer aus. Ja, das ist übrigens keine Micro-SD-Karte. Das ist nur eine SD-Karte.
Ja, das war die Geschichte. Aber ich habe echt, das war richtig befreiend, mal wieder so zu lachen. Wirklich so lange zu lachen. Da denkst du echt so, ich liebe das in Situationen, wo ich einfach so ein kompletter Idiot bin und denke so, wie dumm bist du eigentlich?
Das ist ja auch ein Bit auf alle Fälle wieder dann.
Ja, ja, ich hab schon zwei, dreimal angetestet.
Das ist auch eine großartige Sache. Ich liebe ja sowas auch, wenn man selber der Idiot war. Also ich kann mich mittlerweile auch viel, viel mehr darüber freuen,
ja,
wenn mir selber so idiotischen Sachen passiert. Ich will auch demnächst, will ich mal irgendwie versuchen, keine Ahnung, ob das wirklich eine Nummer auf der Bühne ist oder ob das zu cheap irgendwie ist. Aber ich weiß mal, und das ist einfach immer nur eine schöne Anekdote, eine schöne kleine kurze Geschichte. Vor Jahren war ich mal mit Freunden auf einer Halloween-Party, Faschingsparty oder Halloween-Party war das, in einem kleinen Club irgendwo. Mhm. Und ein Kumpel von mir war halt als Putzfrau verkleidet. Und es war halt einfach den ganzen Abend das Ding, dass wir ihn immer an die Brüste gefasst haben. Mhm. Den ganzen Abend haben wir Andi an die Brüste gefasst. Weißt du, aber auch so von hinten immer so, Andi, ja, ja. Dicke Titten. Und so, waren wir 16, 17 so in dem Dreh. Und jetzt mache ich das irgendwann an dem Abend auch. Es war aber nicht Andi.
Oh. Und dann die Ausrede so, ah, sorry, ich dachte, du bist mein Kumpel Andi.
Ja. Und dann, also das war unfassbar unangenehm. Und dann kam der Freund noch von ihr dazu. Und da wollte man schon fast aufs Maul hauen und so. Und das hat mir auch keiner geglaubt. Und es war auch mitten auf der Tanzfläche. Es war unfassbar laut.
War so richtig von hinten so richtig rein. Mhm. Oh Mann.
Und auch so. Richtig Andi, Alter. Weil du dachtest halt, okay, das ist halt Andi wie Alma mit Andi rum. Niemals würde ich einer Frau so an die Brüste fassen. Nicht mal bei meiner eigenen Freundin oder so würde ich es jetzt mal. Dann kommt so, vielleicht mal aus Spaß, so ja, übertrieben, ja. Weißt du, sozusagen mit so, wenn sie halt auch so viel rumalbern würde, so, weißt du, dass man so sich ruft. Aber niemals würde ich ja in irgendeiner Art und Weise mit einer Frau machen. Ja. Aber für sie war das ja so.
Die sitzt gerade irgendwo genauso in diesem Setting. Mit ihrem Therapeuten zusammen und erzählt die gleiche Geschichte. Dann kam er einfach von hinten. Noch nie hat mir jemand so beherzt an die Brüste gefasst.
Und der Typ wollte mir aufs Maul hauen, es war mitten auf der Tanzfläche.
Ja, verständlicherweise.
Und es war halt unfassbar laut natürlich, weil es war auf der Tanzfläche. Und ich den mit Händen und Füßen versucht zu erklären.
So, nein, mein Kumpel.
Ja, Kumpel Andi. Und dann kam zum Glück mein Kumpel Andi.
Ah. Und der hatte sich aber umgezogen.
Ja, hat er wirklich.
Echt? Ja, der sieht die Brüste nicht an? Ja. Die Geschichte glaubte ja niemand an.
Ja, er hat halt irgendwann die Faxen dick gehabt, weil er wollte eigentlich auf Weiber klären und hat gemerkt, er kann so keine Weiber klären.
Dann war der umgezogen.
Und dann hat er sich auf Klo, weil das war auch eine einfache Verkleidung, die er hatte. Der hatte einfach nur der hatte einfach eine normale Hose angehabt und nur so eine Kitteschürze drüber, weißt du, und darunter halt ausgestopft halt. Dann hat er eine Klobürste dabei gehabt, ein paar Handschuhe, weißt du. So, und dann war er ganz schnell wieder.
Das ist immer das Ding an Karneval, ne, wenn man eigentlich also Mädels klären will und dann. Also früher damals, und dann will man natürlich nicht irgendwie so rumlaufen. Dann möchte man trotzdem hot sein.
Ja.
Also, und dann am besten noch so, hey Andi, wo sind deine Brüste hin?
Oder
so,
nee, Andi, welche Brüste? Andi hat es dann erklärt.
Okay.
Und dann auch noch andere Kumpels versucht zu erklären. Die haben ja auch immer Andi an die Brüste gefasst. Und dann war der Typ immer noch sauer.
Ja.
So, aber wir sind dann auch auf die andere Seite vom Raum und so. Und es war dann auch so, ich dachte, ich glaube, ich gehe auch demnächst nach Hause. Das ist mir zu blöd jetzt hier gerade.
Kritisch.
Ja.
Kritisch. Das könnte heutzutage auch anders aussehen.
Ich war halt auch besoffen. Ich hätte erkennen müssen, dass es nicht Andi ist. Weißt du? Also
ja. Ja, besoffen ist das Urteilsvermögen manchmal nicht ganz so gut. Ja.
Das ist so, wie kennst du das, weißt du, wenn du am Abend mit deinen Jungs mal irgendwie, wenn du weg warst oder so, und dann hat man so einen Abend über so einen Running Gag, weißt du? Und dann so, und dann wird der einmal gemacht, dann wird der zweimal gemacht, dann wird der irgendwann fünfmal gemacht und dann kommt noch ein Pegel dazu und dann wird der irgendwann übertrieben oft gemacht, weil jedes Mal lachen ja Leute, wenn man das macht. Und so war das halt dann auch. Ich war so, ich will jetzt wieder richtig. Boah. Ich wie oft mir dieser Gedanke kam dazu, und so unter der Dusche oder so, und ich dann immer so mache. Und jetzt, seitdem ich so Comedy mache auch, ist es viel einfacher, also nicht seitdem ich Comedy mache, so in den letzten Jahren auch immer mehr dazu gekommen mit, dass ich damit besser umgehen kann, weil ich weiß, ich kann es ja auf der Bühne, also ich habe jetzt schon schlimmere Sachen auf der Bühne erzählt, denke ich mir, weißt du, die mir passiert sind.
Ja, das ist immer die Kunst. Ich habe ja auch so ein paar Geschichten, wo ich das Arschloch, also entweder ein Idiot oder ein Arschloch bin und was gemacht habe und denk, im Nachhinein denke so, oh mein Gott. Aber dann die Abstraktion zu schaffen, so, das bin ich nicht mehr.
Ja. Ja,
aber irgendwie, das, da ist schon was Komisches dran irgendwie. Ja. Hast du schon erzählt, die Geschichte?
Auf noch nicht, nee, noch nicht. Ich vergesse sie auch jedes Mal. Ich muss mir gleich mal nochmal notieren.
Hast du gleich eine Notiz nochmal?
Ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall geil. Warte mal, was habe ich noch? Ach, wir wollten noch über Karls Erdbeerhof sprechen.
Oh ja.
Der Willy Wonka von Deutschland.
Der Willy Wonka von Deutschland.
Was machst du? Du hast ja schon gesagt, du hast keine Kinder. Was machst du an Karls?
Auf Karls Erdbeerhof?
Auf Karls Erdbeerhof. Können wir gleich nochmal erklären, was das ist. Ich glaube, es gibt es nur im Norden von Deutschland. Aber
ja, ich habe, du darfst ja sogar Hunde mitnehmen. Hatte ich aber nicht dabei. Ich war mit meiner Freundin alleine da und ich hatte ja auch schon mal hier so diese ganze Werbung auf Bushaltestellen gesehen, ja?
Ja.
Und da ist ja auch so ein Bild dabei, dass sie auch so, dass sie so Attraktionen haben.
Die haben eine Achterbahn.
Ja, eine Achterbahn mit so einer Raupe, die so eine Mischung aus Raupe und Erdbeer ist. Ja. Wo ich dachte, was läuft bei Karl im Keller ab, Alter? Was hat irgendwelche genetischen Experimente? Weil diese Raupenachterbahn guckt auch so, wird so, töte mich. So, und ich habe das schon vom Kumpel mal vor ein paar Jahren gehört. Ja. Der hat ein Kind auch. Ja. Und der hat mir davon immer erzählt. Und ich so, für mich war das immer nur Karls Erdbeerhof, einfach diese kleine Erdbeere, die es überall hier gibt, wo die Erdbeeren kommen. Ja. Bloß, dass es dann der Hofmarkt ist, dass du einfach zu dem Hof da fährst, die Erdbeeren selber noch pflücken kannst.
Nee, da werden auch keine Erdbeeren angebaut.
So, und so, weißt du, sowas dachte ich, ist es. Und er war so, ja, wir waren wieder auf Karls Erdbeerhof. Ich so, was macht die denn? Und dann erzählt er mir erst, was das alles ist, dass das so kleine Attraktionen sind, so Kinderspielplatz, Mini-Achterbahn.
Früher gab es noch Ponyreiten.
Gibt es auch noch.
Ja, ist ja auch kritisch. Macht man das heutzutage?
Ist aber noch da.
Stockbrot.
Ja.
Zur Winterzeit gab es immer auch noch eine Eiswelt,
wo es
Eisskulpturen gab. Und im Sommer war da auch mal, da gab es ein Maisfeld, ein Maislabyrinth.
Ja.
Und im Sommer waren da auch so Rutschen und so.
Ja.
Wasserrutschen. Ich hatte 3-4 Jahre lang eine Jahreskarte.
Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir eine hole.
Ja, mach das.
Ich war direkt so 35 Euro die Jahreskarte. Mich hat gerade 5 Euro die Achterbahn gekostet.
Muss ich beim Treckerfahren nicht anstehen?
Rechnet sich voll rein. Musst du nicht, ja?
Nee, muss dann nicht. Oder ist es umsonst? Treckerfahren ist dann umsonst. Kostet nämlich sonst 2 Euro.
Aber stimmt, ich habe auch gesehen, dass du bestimmte Sachen überspringen kannst und so. Also musst nicht anschlagen.
Wart ihr Treckerfahren?
War nicht da.
Trecker
war konntest nicht fahren. Konntest nicht Trecker fahren.
Trecker fahren, ja.
Wir sind auch nur hin, weil Lisi meinte, guck mal, Mittwoch ist schönes Wetter. Nee, Donnerstag ist schönes Wetter, ist jetzt so 12 Grad, ein bisschen Sonnenschein und so. Wollen wir nicht irgendwie Karls Erdbeerhof irgendwie mal hinfahren, so das ist 40 Minuten Autofahrt entfernt. So, und dann sind wir ein bisschen draußen, ja klar, geil, komm, ein bisschen wieder rauskommen aus der Wohnung. Und waren auch da und es war relativ leer. Also waren Leute da.
War das unter der Woche, oder?
Ja, unter der Woche, keine Ferienzeit, 12 Grad nur draußen. Der Parkplatz war voll, der eine. Die haben ja auch das gesehen, wie sie auch schon den dritten Parkplatz da anbauen gerade.
Wird immer größer. Wird, glaube ich, sogar ein Hotel gebaut.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das wird immer größer. Irgendwann, erst gab es ja nur, da gibt es ja diesen riesigen Laden. Was mit Erdbeersachen, Erdbeer.
Was man alles aus Erdbeer machen
kann. Und dann kam auch irgendwann die Achterbahn dazu, jetzt kommt ein Hotel dazu, das wird immer größer. Und das hat ja wirklich angefangen mit diesem Erdbeerbauern. Es gibt, glaube ich, auch eine Spiegel-TV-Reportage über diesen Erdbeerbauern. So ein jüngerer Typ, der das von seinem Vater übernommen hat.
Genau.
Und jetzt, ich glaube, es gibt 3 oder 4 Karls-Erdbeer-Parks. So sind eigentlich Freizeitparks
mittlerweile. Ja, ja. Ja. Und das hat wirklich nur angefangen mit diesen Erdbeer-Verkaufshäuschen, weil er das gesehen hat bei Aufnahmen aus Wimbledon.
Wimbledon ist glaube ich, die Delikatesse Erdbeeren mit Sahne.
Ja, und da hat er das gesehen, wie es diese Buden gab, diese Häuschen.
Was der beste Marketing ist. Geiles Marketing.
Und dann hat er sich die Buden bauen lassen, glaube ich, so 10 Stück. Oder hat die dann halt einfach bei sich unten im Ort aufstellen lassen irgendwo. Mhm.
Die sind aber auch geil, von Karls Erdbeerhof, die Erdbeeren.
Sind sie auffällig, du siehst die sofort, du weißt sofort, wo das ist.
Ja.
Jeder holt seine Erdbeeren da, weil er denkt, sie sind, ich weiß nicht, ob es auch so ist, weil er wahrscheinlich auch denkt, dass sie da günstiger sind als im Supermarkt. Plus, es kommt ja von Karls Erdbeerhof. Weißt du, das hat immer sowas so, als würdest du beim Nachbarn kaufen. Du kaufst vom Bauer, weißt du, du kaufst nicht die aus dem Supermarkt, die...
Richtige, sind wahrscheinlich auch teurer, aber die schmecken auch gut. Karls Erdbeerhof hat auch... gute Erdbeeren. Man hat es am Wochenende aber auch echt immer gemerkt, dass es keinen Eintritt kostet da. hat man schon gemerkt. Es ist schon sehr voll und halb Brandenburg ist ein Karls Erdbeerhof.
Aber für die Kinder... Du meinst jetzt vom Clean Tee her?
Ah, das auch, ja. Das auch. Siehst, aber diese Kartoffelsackrutsche und so, das sind schon Sachen, die cool sind. Ja, hat den Kindern schon eben mittlerweile jetzt, die gehen da nicht mehr hin. Mit 13 und 11.
Glaube ich auch.
Gehen wir nicht mehr zu Karls Erdbeerhof. Jetzt gehen wir an Girlie.
Was ich interessant finde, auch, das ist ja diese keine Essen- und Trinken-Politik, die sie da haben.
Ach, einfach nicht mitbringen. Ja, muss man da kaufen.
Ne? Ja, du darfst dann 0,5 Flasche Wasser mitnehmen. Darfst so kleine Reiswaffeln und Reiscracker für den, weißt du, für so Kinder.
Kleinkinder, ja.
So mitnehmen. Aber sonst nichts, weil sie wollen natürlich, dass du vor Ort konsumierst.
Die Rechnung geht auch komplett auf. Ja, ja, da gibt's dann, gibt's ja auch Restaurants, Essen, Erdbeerkuchen, Erdbeereis, Erdbeer. Ja. Ja,
wir waren da auch und ich hatte vorher nicht gefrühstückt und war mir auch klar, aber ich will halt da essen so. Ist mir egal, ich weiß, es kostet ein bisschen mehr, aber darum geht's. Also ich will jetzt auch dahin und das Erlebnis halt haben auch. Ja. Und dann angekommen und direkt rein und ich muss gleich an den Buffet einfach hier essen, einfach erstmal, weil ich schon so harten Hunger hatte. Und da war das Buffet und dann hast du pro Gramm bezahlt, also pro 100 Gramm.
Pro Gramm?
Pro 100 Gramm.
Ja, ich kenne diesen, stimmt, ich kenne das noch. Aber es ist auch lustig, weil es gibt das bei Ikea nicht auch manchmal? Oder?
Nee,
aber es ist ja komisch.
Du bezahlst ja nicht, dann sagst du
bei
nicht.
Bei Lindner gibt es das auch, kennst du Butter Lindner?
Ja.
Da gibt es auch Essen pro Gramm.
Ja. Ja. Aber das fand ich auch interessant, weißt du, dann wiegen die den Teller ab und dann haben wir für keine Ahnung, für zwei Getränke, weißt du, so zwei, eine Cabri-Sonne, sie eine Cola und sie hatte einen kleinen Salat, dann ein bisschen Kartoffelgratin, Gemüse und ich hatte halt auch nur so eine Krakauer und ein paar Pommes und dann haben wir 26 Euro dafür bezahlt.
Ach, schon ordentlich, dann,
schon,
ne?
Ordentlich, ja.
Ja, ja, ganz schön Schlitzohr. Karl ist ein Schlitzohr.
Ja, klar, vor allem gerade bei Buffet, wo sie sich selber rauftun.
Das ist wie,
du kannst nicht zwischendurch abwiegen und gucken und irgendwie die zusammenrechnen.
Wie, das gibt es ja auch mit am Weihnachtsmarkt, so mit Gummibärchen und so.
Ja,
ne?
Ganz schlimm. Das ist der richtige
Abzocke. Das ist immer richtig teuer.
Das ist richtige Abzocke, dieser da 100 Gramm, 3 Euro, denkst so.
Drei Schlümpfe und 5 Erdbeeren.
Ja. Ja. Ja, gerade die Sachen, die ja geil sind, wiegen ja auch immer mehr. Ja. Die schwere Scheiße ist ja auch immer der geile Scheiß.
Das ist immer der geile Scheiß.
Wie Boris die Klinge meinte bei Lockstock, schwer ist gut, schwer ist Qualität.
Was
bei Snatch war das, bei Snatch ist ein Zitat aus Snatch. Schwer ist gut, schwer ist Qualität.
Das habe ich leider nicht gesehen. Willst du zum Schluss noch kurz, weil ich es am Anfang angeteased habe, erzählen, wofür bist du in den Knast gekommen? Ich weiß es natürlich, aber...
Ja, fürs Schwarzfahren. Für 12-mal Schwarzfahren, die ich erwischt wurde, offensichtlich irgendwie.
Also du bist wahrscheinlich häufiger in deinem Leben schwarz gefahren.
Ja, ja, ich bin häufiger schwarz gefahren, ich wurde auch häufiger erwischt, aber für die 12-mal war alles nur belangt. Das war nicht von der BVG, möchte ich nochmal zusagen, ja, sondern von der Deutschen Bahn.
Okay.
Die BVG, bei der bin ich auch schwarz gefahren, die haben sich aber nie bei mir gemeldet, witzigerweise.
Und das ist dann nach wie langer Zeit, einfach mal, du hast die Strafe nicht gezahlt oder einfach am 12. Mal schwarz fahren, sagen die einfach, jetzt reicht's, du kommst
in den Knast? Das Erste, um es kurz, ganz wirklich so kurz wie möglich zu fassen, ich bin mit 18 aus dem Heim raus und bin dann sehr viel schwarz gefahren, weil ich nur 300 Euro Lehrlingsgeld hatte, aber 235 Euro Miete. Mhm. So, und dann musste ich gucken, weißt du, ich will zur Ausbildung kommen, will aber auch essen, weißt du, so, BAP kriegst du irgendwann, kriegst du auch nachgezahlt, aber halt erst irgendwann, so,
ja,
und bis dahin habe ich das Geld nicht, kann mir auch nicht zu Papa oder Mama gehen und sagen, kannst du mir bitte 100 Euro vorstrecken für eine Bundesfahrkarte, geht ja nicht. Und dadurch musste ich sie auch schwarz fahren, und dann bin ich aber relativ oft immer umgezogen, so, dann bin ich halt irgendwie im guten 1-2 Jahrestakt umgezogen.
Ah, dann hatten die Adresse nicht.
Dann war ich nicht fassbar für die, dann war ich sogar 2 Jahre zwischendurch in England, und wo ich auch nochmal einen Tag mal im Knast war übrigens, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist so eine MeToo-Sache, aber andersrum, wo die Gastmutter sich an mich rangemacht hat.
Und dafür kamst du im Knast?
Mhm.
Okay.
Nicht dafür explizit, aber das hängt damit zusammen. So. Mhm. Und dann bin ich halt aus England wiedergekommen und ich weiß noch, wie ich aus England wiedergekommen und der Zoll mich zur Seite genommen hat. Und da sind zu dem Zeitpunkt schon so 4 Jahre vergangen, von denen ich ignoriere die Briefe über das Schwarzfahren, die ich gekriegt habe. Ja. Mhm. 4 Jahre vergangen und da war auch schon so aus dem Augen, aus dem Sinn.
Ja.
Und dann ist der Zoll so, ja, mal mitkommen. Ich so, okay, krass, war. Und dachte mir, das vielleicht mit der Sache aus England zusammenhängt noch. Mhm. Und nämlich Raum, weil der Staatsanwalt würde gerne wissen, wo ich lebe. Und so, okay, und dann alles aufgeschrieben. Weißt du, hier ist die Adresse vom Kumpel, wo ich jetzt erstmal bin. Ich habe noch keine eigene Wohnung, bin jetzt erstmal bei dem. So, ich muss gucken jetzt, neue Wohnung dann. Also alles gut so. Dann bin ich dahin. Und dann bin ich bei meinem Kumpel einen Monat auf der Couch gecrashed und habe dann eine Wohnung in Neukölln gehabt. Hab mich angemeldet, alles Mögliche.
Das war der Fehler.
Nee, nee. Ein Jahr später,
ja.
ziehen wir in Neukölln nochmal um, weil wir meinten, na, die WG ist schon zu klein, wir brauchen eine größere Wohnung. Ziehen in Neukölln nochmal um, ich melde mich wieder um. Dann erst ein halbes Jahr später kriege ich einen Brief auf einmal mit, ich habe 2 Wochen Zeit, mich in der JVA plötzlich sehr alt zu finden oder Summe X als, weißt du, muss ich zahlen.
Weißt du noch, wie hoch der Betrag war?
1.800 in dem Dreh. Was heute, also ist heute immer noch viel Geld für mich, aber heute werden sie weitaus einfacher für mich zu bezahlen als damals.
Du hattest damals auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die dir das vielleicht hätten.
Nein.
Also heutzutage wird es ja, ja Dutzend oder ein paar Dutzend Leute geben, die sagen,
heute würde ich auch genug Leute finden, um zu sagen, von wegen, gib mir einfach mal jeder 5 Euro so als Offer. Weißt du, so.
Ja, da kriegen wir hin.
Aber nee, damals war es so, ich hatte Freunde, ich hatte auch nicht wenig Freunde, aber das waren alles noch Studenten, also Schüler und so. Und ich wollte auch mit niemandem wirklich zum Anfang reden, als der Brief kam.
Ist ja auch unangenehm, ja.
Ja, ich habe zu meiner Freundin erst nicht erzählt. Und erst als diese 2-Wochen-Frist abgelaufen ist und ich wusste, ab jetzt ist ein Haftbefehl draußen. Ab jetzt ist so egal, wo ich irgendwo kontrolliert werde.
Ah, jetzt bist du gesucht.
Jetzt bin ich gesucht. Und ab jetzt können die auch, kann es passieren, dass sie jederzeit bei mir an der Tür klingeln und mich abholen wollen. Und dann habe ich so Muffensausen gekriegt und dann habe ich angefangen, Freunden zu erzählen, nach und nach an einem Abend. So. Mhm. Nach und nach. Und dann habe ich gemerkt, wie mir beim ersten Mal erzählen so richtig Last abgefallen ist. Ja. Weil die Reaktion von der anderen Seite nicht so erwartet schlimm war, wie ich dachte. Weißt du, das war jetzt nicht so dieses.
Ist ja häufig so, ne? Man malt es sich immer viel schlimmer aus.
Ja, und ich weiß auch nicht mehr, was ich mir auch ausgemacht habe. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich mir gedacht habe, was die denken werden. So. Und die waren total nett eigentlich. Größtenteils alles so klar. Waren schon so, was hast du denn gedacht? So. Und dann war natürlich nicht, also keiner konnte zahlen. Und dann weiß ich noch, dann war eigentlich der Plan, aber man sagt, pass auf, dann stell dich jetzt, bevor sich das jetzt hier weiter verzögert und du dann nachher über deinen Geburtstag im Knast sein musst. Stell dir mal vor, die kriegen dich erst in 2 Monaten oder in einem, dann bist du halt genau über deinen Geburtstag im Knast, das willst du ja auch nicht, oder? Und dann war der Plan, weiß ich noch, man sagt, pass auf, wir machen am Wochenende eine Party, so zur Verabschiedung, wir rasieren mir eine Glatze, halten mich alle fest, ich mach mich besoffen und dann haut mir jemand noch ein richtig krasses blaues Auge, damit ich ein bisschen gefährlicher aussehe, wenn ich reinkomme, weißt du? Diese Theorie geht zum Anfang im Heim. Ich habe halt Angst gehabt, kriegst halt aufs Wasser.
Hast du mehr Angst vor Gewalt oder vor sexuellen Übergriffen?
Wenig mehr vor Gewalt als vor sexuellen Übergriffen, weil ich der Meinung bin, wenn mir jemand versucht hätte, den Arsch zu ficken, ja, dann hätte ich halt Kräfte entwickelt, wie so eine Mutter, die versucht, ihr Baby unterm Auto vorzuheben, weißt du? So, das ist so, wenn, so, dann wäre es ja auf Gewalt dann genau. Also wäre es halt die Gewalt gewesen, vor der ich am meisten Angst gehabt hätte.
Ja.
Und das hat aber nicht funktioniert, weil die Bullen waren voll da. Also wirklich, am Samstag war die Party und am Mittwoch vor dem Samstag wurde ich dann verhaftet. Waren die Bullen dann bei mir vor der Tür auf einmal.
Und kann man das dann absitzen? Also sagen, okay,
genau.
Wie lange warst du dann im Knast?
2 Monate war ich da.
Du warst 2 Monate im Knast?
59 Tage.
Geschlossen, nach Vollzug. Also du hast keinen Freigang.
Ja.
Hat sich, wie ist das? Ist das, aber du wusstest ja von Anfang an, es sind nur 2 Monate, von daher ist es, kam dir die Zeit unglaublich lang vor?
Ja, schon. Ich fand ein bisschen die Reaktion von der Sozialpädagogin komisch. Weil du zum Anfang kommst du erstmal in so ein Haus 1, nennt sich das, da kommen alle rein, die weißt du, in die JVA da rein müssen und dann wird geguckt, kommst du in die Jugendanstalt, kommst du in das Haus, in das andere Haus rein, wo du 23 Stunden am Tag in deiner Zelle eingesperrt bist und nur 1 Stunde am Tag raus darfst, weißt du, wo so die Mörder und so sind. Oder kommst du halt in die andere Einrichtung rüber, ins Haus 2, wo du 24 Stunden lang deine Zelle zwar verlassen darfst, aber nicht den Gefängnistrakt verlassen darfst.
Ja.
So, man kann sich halt drüben im anderen auf der Zelle aufhalten, wann du willst. Ja, niemand kümmert es, solange du zur Zählzeit auf deinem Zimmer bist. Und das ist natürlich gut, weil da hast du mehr Freiheiten drüben. Du willst natürlich in das Haus. Und dann muss halt jeder an so einer Sozialpädagogin vorbei, die mit dir ein kurzes Gespräch führt, um zu gucken, wie
zurechnungsfähig
du bist du halt. Und ich komme da rein, bin halt super schlecht gelaunt, weißt du, so, weil so, habe schon eine Nacht in der Gesa hinter mir, in dieser Gefangensammelstelle, in Wedding irgendwo, oder wo das war, jetzt nochmal eine Nacht hier in diesem Haus 1 gehabt, so, also wie geht's jetzt weiter, weil ich bin richtig so, bin durch. Und dann war sie so, Mensch, was ziehen Sie in so ein Gesicht jetzt, Hitzke? So, fein im Knast, heißt das hier?
Ich hab da keine Lust drauf. Ja?
Und dann war sie so, ach, das sind doch nur 59 Tage, das drücken Sie doch auf eine Arschbacke ab. So,
wie viele Tage haben Sie bitte schon im Knast gesessen, als ob die das beurteilen könnte?
Und dann war sie so, und was ich dann aber mitgekriegt habe, ist, dass der Tag in der Gesa und der Tag in diesem Haus 1 auch schon zu diesen 59 Tagen gelten.
Mhm.
Und da war ich so, ja krass, gut. gut, dann war ich schon so, es sind nicht mehr 9, es sind
schon 57, schon mal zwei so, weniger.
Und sonst ist es halt ist viel Rumsitzen gewesen. Ich
aber hat sie dich dann, wo hat sie dich dann eingeteilt?
In dieses Haus 2.
Ah, okay, schon.
Ja, ja. Okay. Und da war auch so, in diesem Haus 2 wolltest du diese Privilegien nicht abgeben natürlich, dass du dich da frei bewegen kannst und so, also dass du dieses Fernsehzimmer hast, weil drüben hast du ja nur eine Stunde Freizeit am Tag, in dieser einen Stunde, ja, das sind halt 7 Stunden auf die Woche gerechnet, in diesen 7 Stunden auf die Woche gerechnet musst du dich darum kümmern, dass du dein Essen abholst, dass du deine Wäsche wäschst, deinen Hofgang machst, dann ins Fitnessstudio gehst oder sowas, weißt du, und.
Das ist nicht viel Zeit,
deine Pausen irgendwie mit anderen, also Besuchsdingen, hast nicht viel Zeit, wa?
Also im Knast in diesem Haus 2 war dann Gewalt gar nicht so ein Thema.
Genau, weil du wusstest, mal angenommen, wir wären beide in Haus 2, ja, und ich hätte dir aufs Maul gehauen.
Kommen wir beide rüber.
Es ist egal, wer angefangen hat. Und selbst wenn der Justizvollzugsbeamte es gesehen hätte, kommen wir beide rüber. Und auch für immer. Also selbst, weißt du, was ja auch so ein Ding ist, dass in der zukünftigen Akte halt drin steht, dass du in deine Privilegien, egal was, wann du immer wieder mal in den Knast kommst, was so ein bisschen klingt wie so ein Hotelresort, egal, die werden hier niemals herkommen. Und niemand will sich diese eventuellen zukünftigen Privilegien auch verbauen, weißt du?
Ja. Und was waren das für Leute, die du da kennengelernt hast? Waren das viele Schwarzfahrer oder
Steuerhinterziehung. Einen Mann habe ich kennengelernt, der hat mir sehr, sehr, sehr leid getan. Der war schon sehr alt, der hat auch sehr schwer gehört. Immer wenn so diese Durchsagen auf den Gang kamen, durch diese Boxen, dann bin ich auf Zimmer 3, bitte mal rüberkommen, weißt du?
So. Er wusste nicht, was los ist.
Und er kam immer an und so, meinen die mich, haben die Wissen? Und wir waren so, Und der war drinnen, weil der hat getankt, hatte kein irgendwie Bargeld irgendwie dabei und so und keine Karten. Und dann haben die ihm halt einen Rechnungsbeleg gegeben, so Ausweispapier, Personalausweis, und dann konnte er das überweisen. Hat er aber nicht gemacht. Dann hat er Briefe gekriegt, die hat er in eine Schublade gepackt, war damit überfordert, alt und so.
Wegen einer Tankfüllung?
Ja.
Und wie viele Tage hat er dann da gesessen?
Der kam nach mir rein und ist auch nach mir raus, kurz nach mir irgendwann. was noch viel, viel schlimmer ist, das kannst du dir ja nicht ausmalen. Wo ich denke so, ist das euer Ernst? Das ist dieses ganze System, ja? Also zum einen, ich habe 1.800 € Strafe, also weißt du, wollte die Deutsche Bahn
haben. Das sind ja auch 900 € pro Monat, ist ja auch echt ein scheiß Stundenlohn.
Genau.
Also, dafür, und dann so, absitzt.
1.800 €, ja, die Deutsche Bahn da haben wollte. Ich koste aber dem deutschen Staat pro Monat viel, viel mehr Geld. Als
1.000 €, ne?
Ja, also richtig viel Geld, als ich überhaupt jetzt, weißt du, so der Deutschen Bahn dann sozusagen zurückbringe. Plus, was jetzt das Schlimme an der ganzen Sache ist, dein Tagessatz, den du absitzt, der wird errechnet anhand deiner momentanen Einkommenssituation. Das heißt, wenn du richtig wenig Geld verdienst, sitzt du am Tag auch weniger Geld ab. Das heißt, umso ärmer du bist, umso länger sitzt du im Knast für die gleiche Summe.
Ach, das ist krass. Wenn du jetzt ein hohes Einkommen gehabt hättest, hättest du das in einem Tag absetzen können.
Rein theoretisch, ja.
Das ergibt
der Staatsanwalt entscheidet, also ich glaube, der Höchsttagessatz ist, glaube ich, ein Fuffi oder sowas. Ich glaube, dass es da so eine Regelung gibt. Und das Niedrigste ist 1,50 €.
Da musst du richtig lange sitzen.
Für die gleiche Summe, also weißt du, zwei Leute sitzen unterschiedlich lange für die gleiche Summe drin.
Hatte ich das danach, dass du irgendwie deine Freiheit mehr genießt? Oder war das jetzt einfach okay? Das war jetzt auch nicht so wild.
Ich glaube, dafür waren die 2 Monate nicht lang genug, dass du sagst.
War nicht lang genug.
Weißt du hättest dadurch viel, viel mehr verpassen müssen, glaube ich. Es war natürlich schon so, guck mal, wie alt war ich da? War ich 20 in dem Dreh? 21, glaube ich. Dass ich mir dachte, okay, nee, ich muss jetzt mein Leben mal ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegen, natürlich, weißt du? Ja. Das ist so ein bisschen so, das war so, ich will nicht schon wieder in so eine Situation kommen. So,
nicht abrutschen.
Ja, und vor allem wusste ich, ich habe jetzt gerade noch Glück gehabt mit Kumpel, konnte mein WG-Zimmer übernehmen. Ich habe gerade erst kurz bevor der Verhaftung war, wirklich meinen Job irgendwie gekündigt. So, ich musste jetzt, weißt du, ich musste keinem Arbeitgeber erklären, wo bin ich die 2 Monate.
Ich wollte gerade sagen, Arbeitgeberwohnung.
Arbeitgeberwohnung, ja. Ja, musste ich ja dann wieder resozialisieren, wegen dann, 2 Monate.
Dann rutschst du komplett ab, ja.
Ja.
Ja. Mensch, Kalle, danke für deine Geschichten. Dann auch nochmal ein Hinweis, dein Comedy-Programm ist sehr persönlich. Du erzählst viele Geschichten aus deinem Leben.
Gerne,
Und du gehst auf Tour.
Ja, guckt euch an, die Rache des Hurensohns ist demnächst auf YouTube und das neue Soloprogramm Rummelkind ist am 20.07. in den Wühlmäusen Premiere. Ganz anders als letztes Jahr Rummelkind. Also so 80% neues Material, ich habe es ein bisschen umgeschrieben.
Krass, du hast jetzt in einem Jahr ein neues Programm entwickelt.
Ja.
Krass, das ist schnell. 99 Minuten.
Ja, weil ich hatte keinen Bock auf die anderen. Das war so, das letzte Rummelkind war so zusammengeschustert, weißt du, so. Und das hat mir nicht gepasst, weil es dann irgendwie so war, es ist dann nicht Rummikind, es ist dann einfach nur, hier sind neue Minuten von Kalle irgendwie so, aber ohne irgendwie, dass das irgendwie so ein, weißt du?
Ja.
Und deswegen muss
und jetzt bist du richtig happy damit.
Noch nicht ganz.
Man ist nie happy. Man ist nie happy. Aber auf jeden Fall, ich packe in die Podcast-Description, packe ich einen Link rein.
Gerne. Ich bin auch auf Tour im November, im Osten.
Im Osten, große Ossi-Tour. Ja. Große Osten-Tour im November. Und ansonsten, geht's heute noch auf die Bühne?
Ja, heute ist noch Kalifornien, im Schöneberg.
Ah ja, mein Freund Harvey.
Mein Freund Harvey. Du auch heute wieder, oder? Heute ist Freitag. Freitag ist immer so.
Ich moderiere heute zweimal. Und
zweimal bei MTATI?
MTATI. Ich mache es mittlerweile nur noch einmal im Monat oder so. Und dann irgendwie auch zwei hintereinander. Aber das sind irgendwie auch pro Show 7 Comedians. Das heißt, für mich wird da nicht viel.
Ja, ich bin heute auch nur am Hosten.
So durchwinken. Ich spiele auch danach um 23 Uhr dann bei Daniel Lewis, bei LOL.
Schön.
Obwohl, das wird dann wahrscheinlich 24 Uhr. Obwohl ich es immer wieder bereue. Immer, wenn ich es mache, denke ich so, ah, dann sitze da, ich bin halt viel zu müde jetzt.
Aber gut. Wie oft ich das höre, aber man denkt sich dann noch, jetzt macht man den noch. Und wie oft ich auch immer zu müde noch bin, finde ich so, eigentlich bin ich jetzt schon zu müde, eigentlich kann ich auch schon ins Bett gehen.
Aber man muss, ja, wir sind Getriebene, wir sind Süchtige und haben eigentlich auch das geilste Hobby, geilsten Job der Welt.
Es ist wirklich für uns. Also wenn ich überlege, wie oft, also früher sogar noch mehr, jetzt kann ich das besser für mich einschätzen, weil es halt sehr viele Auftritte ergibt so, aber früher, wo du wusstest, es gibt sehr wenig und so, oder wenn das Telefon geklingelt hat und mich irgendwie angeschrieben hat, so ey, willst du noch, da war ich schon angezogen, das war wie, als hätte mich irgendein Mädel angerufen mit so, ey, hast du noch Bock? So.
Liegt eigentlich schon im Bett. Ja, total. Ist wie ein Kick, ne?
Ja.
Ist auch manchmal echt, wenn man einen Scheißtag hat und dann war man auf der Bühne, ist man danach wie, ah, ist das doch alles gut.
Ja, der Klassiker. Wenn du einen schlechten Tag hast, geh zu einem guten Mic, wo du weißt, da ist immer gute Stimmung so. Mach da 5 Minuten, reicht schon.
Und nicht testen. Direkt,
ja.
Einmal ein bisschen A-Material
droppen. Ja, ein bisschen A-Material droppen, so tun, als wenn es zum ersten Mal wäre.
Sich so kurz ein bisschen baden in der, so, okay.
Am besten sagst du noch vorher, habt ihr Bock, ich will gerne einen neuen Scheiß testen.
Ich will
einen
neuen Scheiß testen. Dann ballerst du das A-Material raus.
Und was, oh gut, dass das neue Material so gut gleich funktioniert hat. Hätte ich ja nicht gedacht.
Oh, den nehmen wir. Zack, so auf der Liste. Den behalten wir.
Ist so, als würdest du, wie bei der Friends-Folge, als würdest du als Profikoch zu einem Kochkurs gehen an der Volkshochschule, ja. Nur um dich besser zu fühlen.
Stimmt, die Friends-Folge habe ich gar nicht gesehen, glaube ich nicht.
Ja, da ist halt Monika nur durch Zufall.
Ach stimmt, sie ist Köchin, ne?
Ja.
Sehr gute Köchin. Kalle, danke dir. Das war spannend.
Das war gespannt.
Hat Spaß gemacht. Das Gute. Alles Gute.
Also, ja,
wir sehen uns morgen wahrscheinlich. Ja.
Bis morgen.
Gerne. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.